Diesen Diskussionen gehe ich aus dem Weg, weil letztendlich, ich sag mal, Post-Covid-Zeiten würde man sagen, für die bin ich irgendwas zwischen Schlafschaf und Systemnutte.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Ich bin abgehetzt, müde, schlecht vorbereitet und ich habe in den letzten 8 Tagen ein Einfamilienhaus versoffen.
Jo.
Ich schlage also vor, dass du alles, was ich heute sage, geistreich findest und den Wein einfach nur anbetest, den ich einschenke.
Klar.
Ich habe Bock auf Gewinsel hier, Alter.
Ich nicke alles ab.
Genau. So will ich das hören.
Es gibt's wieder hinter die Löffel, wenn das Mikro aus ist.
Wir sind auch viel zu spät, weil ich viel unterwegs war, viel gereist bin und es deswegen einfach nicht geklappt hat. Und schlecht vorbereitet heißt, mein Computer ist noch nicht hier, aber das macht nichts. Wir können ja schon mal würfeln, oder?
Ja, klar.
Obwohl eigentlich noch.
Eine 4. Eine 2.
Fang ich an. Können wir noch kurz erzählen, die letzte Folge, die wir beide gemacht haben, also die vorletzte Episode, ist ja bei Spotify bis heute nicht vollständig abrufbar, ne?
Das ist richtig.
Ist nur 9 Minuten lang. Also, wie soll ich jetzt sagen? Ich sag's mal, wie es ist. Wir haben sehr viel positives Feedback auf diese Episode bekommen. Also vielleicht, falls jetzt jemand gedacht hat, ach, ich hatte mal eine nicht. Ihr könnt die nachhören auf zum Beispiel YouTube oder natürlich auch auf meiner Webseite, schundtunker.de, und dann guckt ihr dann nach der entsprechenden Folge. Wir werden nämlich öfter nochmal, glaube ich, referenzieren auf die Folge, weil da noch so ein paar Themen drin waren. Aber einen Kommentar muss ich mal vorlesen. Es ging also um die neue Preispunkte. Mhm. 25 ist das neue 15, von wegen 25 Euro ist das, was früher 15 war. Thomas hat geschrieben, hallo zusammen, das ist mal wieder eine tolle Folge und ich bin nicht mal halb durch. Dankeschön. Die Diskussion um die Preise finde ich interessant, habe aber den Eindruck, dass immer die Inflation vergessen wird. Wenn ich höre, früher haben wir dafür viel weniger bezahlt. Klar ist das so, aber wir haben auch viel weniger verdient. Das führt bei Menschen wie meinem Vater, der nicht bereit ist, einen absoluten Eurobetrag pro Flasche zu überschreiten, dazu, dass er über die Jahre immer schlechtere Weine trinkt. Es wäre mal spannend, die Preise von global repräsentativen Weinen über die Jahrgänge hinweg mit dem jeweiligen medianen Durchschnittseinkommen dieses Jahrgangs zu vergleichen. Grundsätzlich würde ich vermuten, dass Wein sogar heute weniger kostet. Das Angebot steigt und die Nachfrage sinkt. Das muss im Schnitt zu geringeren Preisen führen. Wie es sich im Feinwein-Bereich verhält, kann ich nicht beurteilen. Am interessantesten ist für mich persönlich aber der Bereich zwischen 20 und 50 Euro. Vielleicht ein Thema für eine der nächsten Folgen. Auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Zwischen 20 und 50 Euro bist du natürlich schon im Feinwein-Bereich. Und wir müssen noch mal ganz kurz über deinen Vater reden, Thomas. Und über Humor. Du hast noch keinen Wein. Ich würde vorschlagen, ich schenke erst mal ein und dann darüber, weil eigentlich geht es heute um was anderes, aber wir haben. Ja. Ich bin schlecht vorbereitet.
Ja, wirklich. Los, jetzt sitze ich hier schon bestimmt ein, fast 10 Minuten auf dem trockenen Endzug.
Ja, geht's ja noch nicht. Ich wusste nicht genau, ob wir das kurz machen und dann einschenken oder. Wir trinken vom Weingut Buszaj aus Ungarn Csökkaschölle, so heißt die Rebsorte, 2022 Sortenrein, ein Rotwein. So, bitteschön.
Jetzt habe ich gar nicht auf den Plop geachtet, wie viel du schon genascht hast.
Sehr zum Wohl.
Cheers.
Gar nicht, ich habe ihn nur aufgemacht und gecheckt, aber korkt vor einer Dreiviertelstunde, als ich nach Hause gekommen bin. Bin dann schnell einmal auf den Kopf gestellt und wieder normal und dann beiseite gestellt. Schlecht vorbereitet, heißt chaotisch und wahrscheinlich lang, aber natürlich großartig. Ich finde es ja alles gut, ne, was ich heute sage.
Wird alles abgenäht. Mann, kein Problem.
Also reden wir mal ganz kurz über Humor. Ja? Es gibt ja so schlechte Witze, die irgendwie eine unglaubliche Überlebensdauer haben. Warum gute Witze nicht, weiß ich nicht. Ja? Also die meisten guten Witze sind irgendwann vergessen. Es gibt so ein paar schlechte Witze, die sind wirklich schon 60, 70 Jahre alt, schätze ich mal. Die waren 10 Minuten lustig, als mein Urgroßvater sie erfunden hat. Aber mittlerweile dann so, und da werden sie immer noch erzählt von Leuten, die auch wissen, dass sie alt sind. Das sind auch meistens so besondere, spezielle Menschen. Und man weiß das dann auch schon, ja. Man ist also schon so drauf geeicht. Also wenn ich dir jetzt erzähle, Beispiel gebe, ne? Aber wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich das ganz spannend finde, wenn ich in Spanien unterwegs bin, wie wahnsinnig groß der Spread beim Spritpreis da ist. Es gibt Billigtankstellen, die verkaufen den Liter 35 Cent günstiger als Cepsa und Repsol, die großen Tankstellenketten. Das in Deutschland kaum vorstellbar. Dann, wir würden das in einer großen Runde machen und über Benzinpreise reden, dann weißt du immer schon so irgendwo, dann hast du wahrscheinlich schon so im Augenwinkel den Typ, von dem du genau weißt, er wird gleich sagen, oh, Benzinpreise sind mir egal, ich tanke eh immer für 20 Euro. Ja, so häufig mit bunten Sakko ausgestattet. Wo du so denkst, so, boah, ey, der ist 60 Jahre alt. Der wird so, Thomas, ich weiß nicht, ob dein Vater bunte Sakkos trägt, aber lass mich raten, er findet den Witz auch noch witzig. Also vielleicht solltest du ihm mal klären, die Strecke wird halt wirklich immer kürzer, die man fährt. Jetzt machen wir eine kurze Pause, weil jetzt müssen wir das natürlich gleich wieder einkassieren. Es ist mir eigentlich völlig egal. Ich finde ja, jeder soll trinken, was er will. Aber ich dachte, falls du noch ein bisschen Hilfe brauchst, um deinen Vater zu bekehren, kannst du mir einfach den Teil vorspielen. Und wenn dann die Pause ist, schaltest du ab und sagst, siehst du, Papa, sogar. Nehmen wir ernst, jeder trinkt das, was er will. Und ich finde auch Wein als Mittel der Distinktion unsinnig und würde nie irgendjemanden komisch angucken, weil er was Günstiges trinkt. Aber natürlich, die Strategie ist bescheuert. Die ist wirklich wie diese Tankgeschichte.
Ja, voll.
Man kann an einer Stelle, würde ich es relativieren, jede Woche übernimmt irgendwo ein Junior einen Betrieb und stellt den um und macht eine total klasse Qualität und muss mehrere Jahre lang die Weine weiter unter Preis verkaufen. Und wenn man jetzt so drauf ist, aber ich schätze mal, dass der etwas ältere Vater von Thomas das jetzt nicht macht, aber wenn das der Lebensinhalt ist, diese Leute aufzuspüren und da eine Weile dann irgendwie diese ausgesprochen guten Weine für einen ganz kurzen Taler zu kaufen, dann... Okay, ja, also sowas wie Nico Ohlinger, was wir hier hatten, so ein Chardonnay, wo du denkst, der ist 15 Euro zu billig. Okay, dann kannst du natürlich auch mit absoluten Beträgen arbeiten, die tatsächlich ziemlich niedrig sind, aber das ist schon dann ein sehr intensives Hobby, sagen wir mal so.
Ja.
Über die andere Geschichte mit den Preisen, darüber reden wir dann mal. Finde ich gut, finde ich ein interessantes Thema. Wir kommen auch nochmal zu diesem Kommentar zurück heute. Vielleicht einmal noch zwischendurch, bevor es jetzt wirklich losgeht, Zürich. Zürcher Blindfluggruppe hat sämtliche Rieslinge gekauft, die du empfohlen hast, und haben die gemeinsam verkostet, haben ein Foto geschickt.
Fand ich. Fast alle waren drin, genau, auf dem Foto.
Ja, ja, einer
fehlt. Ich glaube, Odinsthal war nicht mit bei.
Ja, und stimmt.
Irgendwie so Kleinigkeiten. Total nett.
Keller GG haben sie noch dazu gepackt und das hat auch gewonnen. Und dann war es aber 18er Keller, aber Keller hat 18 ganz gut gemeistert. Und bei einigen Jahrgängen habe ich noch so gedacht, so, da seid ihr jetzt aber sehr früh dran, aber hey, wir wollen jetzt nicht meckern. Shoutouts irgendwie. Nach Zürich, ihr seid
voll cool.
Unsere Helden. Ganz klasse. Wir werden euch demnächst mal mit anderen Rebsorten versorgen, was man so trinken muss. Wir arbeiten weiter an Listen, damit das dann entsprechend weitergehen kann.
Ich fand auch, da hat man das Foto gesehen, da stand das so nebeneinander. Und dann dachte ich mir, ja, es war bestimmt spannend.
Ja.
War bestimmt gut.
Ich kriege ja ganz viele E-Mails, Nachrichten, DMs und so weiter. Und die allermeisten sind Nachfragen zu Content, den wir so machen. Manche sind auch aber Fragen um Rat. Manchmal sehr selten auch so Belehrung im positiven Sinne. Ja, ich bin ja nun wirklich nicht die Kanone in Chemie und Biologie und manchmal mache ich da auch kein Hehl draus und dann erzähle ich das.
Da machen wir was falsch und so.
Ja, ja. Ja, so viel falsch ist zum Glück immer nicht, weil da versuche ich dann zu recherchieren, aber es ist häufig ein bisschen oberflächlich und dann kommt nochmal jemand und erklärt mir das. Alles super. Manchmal werde ich auch von so Checkern angesprochen, die mir erklären, dass das alles Quatsch ist, was ich da erzähle. Ja, sie wissen das alles ganz genau, von wegen teurer Wein ist alles sowieso nur bla bla und vieles Ähnliches. Diesen Diskussionen gehe ich aus dem Weg, weil letztendlich, ich sag mal, Post-Covid-Zeiten würde man sagen, für die bin ich irgendwas zwischen Schlafschaf und Systemnutte. Und die sind halt der Meinung, ich rede jetzt den teuren Weinen das Wort, weil ich irgendwas davon habe und eigentlich ist das alles Quatsch. Und dann gibt es noch sowas so dazwischen. Eine Diskussion, die ich regelmäßig mittlerweile abmoderiere, nachdem ich eine Weile mal mit solchen Leuten noch diskutiert habe. Und mittlerweile kann ich ganz gut...
Die Katzen randalieren heute schon den ganzen Tag.
Das ist ein Katzenklo, das muss erlaubt sein. Manche dieser Geschichten kommen im Kleid einer ernsthaften Diskussionsanfrage, aber ich kann mittlerweile schon ganz gut prognostizieren, was dann irgendwann relativ schnell eskaliert, weil die Leute nicht wirklich diskutieren wollen, sondern weil sie eigentlich mir erklären wollen, was ich alles so verpasse in meinem Umgang mit Wein. Ich habe jetzt mal einen nicht abmoderiert, sondern eine Weile mitgemacht, weil ich bin ja auch immer auf der Suche nach gutem Content. Ich habe gedacht, wir gehen so einen Typen mal durch, weil der kam auch mit so einem Thema, das echt bevorzugt in dem Kontext immer wieder kommt. Und dann habe ich ihm eine Weile geantwortet.
Bei meinem wird es auch Leute geben, die rufen da Kork. Bei dem Wein wird es Leute geben, die rufen da Kork. Glaube ich aber nicht, weil der am Gaumen ist nicht so...
Mm-mm.
Aber weißt du, was ich meine? So dieses, das ist das Tanningerüst, ne? Aber es ist spannend. Ich glaube, da würde es Leute geben, die das korkig finden.
Okay. Ich lese das mal vor. Der Typ, der hat ein YouTube-Video gesehen, ist kein Hörer oder so. Wir machen uns hier nicht jetzt über irgendwelche Hörer lustig. Der muss sich auch nicht wehren können oder sowas, weil das ist jemand von außerhalb, außerdem finde ich, ab und zu muss man aber lästern dürfen. Um Himmels Willen, sonst macht das
also, Webweinschule.
An Webweinschule. Ja. Hm. Das YouTube-Video über das große Gewächs hat er sich angeschaut. Ich habe Ihren Beitrag auf YouTube über das große Gewächs aufmerksam betrachtet und das Problem mit dem GG verfolgt mich schon seit langem. Insbesondere die Bezeichnung große Lage. Herr Löwenstein, also in diesem Fall Reinhard Löwenstein, hat in dem Video was erklärt, hat sie ja sehr treffend formuliert, einheitlicher Boden, gleiches Klima und gleiche Qualität. Und wie ist die Definition des VDP? Ein Beispiel, Trittenheimer Apotheke, Gesamtfläche laut Karte des VDP ca. 117 Hektar, qualifizierte Fläche 71 Hektar. Was nun? Kann man aus der Gesamtfläche ein GG machen oder nur aus der qualifizierten Fläche? Die Lage der Fläche befindet sich ja auf beiden Flussseiten, insbesondere südlich der Ortschaft Trittenheim, absolut flach, kann ja wohl keine große Lage sein. Diese 71 Hektar qualifizierte Fläche, ist das vielleicht das originale Kernstück, wie sie sich vor der 71er Gesetzgebung einhergehend mit der unsäglichen Vergrößerung darstellte. Sicherlich war dieses Filetstück noch viel kleiner. Ich weiß, ich bin etwas kritisch und Sie merken, mich berührt dieses Thema schon etwas, aber Herr Botmann, ich hoffe, dass Sie sich nicht selbst angegriffen fühlen und als Hamburger, so glaube ich, habe ich gelesen, sind Sie ein Mann der klaren Worte. Was soll ich machen? Ein VDPler brauche ich so etwas nicht fragen, da bekomme ich höchstwahrscheinlich keine ehrliche Antwort. Und nur noch mal auf Herrn Löwenstein zurückzukommen. Eine Lage, eine Qualität. Wie schon erwähnt, sind nach 71 fast alle Lagen, darunter auch die großen Lagen des VDP, vergrößert und verbessert worden. Es kann doch nicht sein, dass manche Winzer durch die Erweiterung zweitklassiger Randflächen profitieren und seit Jahrzehnten mit diesen Flächen große Gewächse produzierten und genauso teuer verkauften wie jene Winzer, die die alten Kernflächen besaßen. Das musste doch Ärger gegeben haben. Und als gutmütiger Verbraucher kann ich mich doch nur verarscht fühlen, also sorry für den deutlichen Ausdruck. Einen kleinen Lichtblick gibt es allerdings für den Rückbau dieser zementierten Struktur. Ich hatte heuer ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des Kartäuserhofs. Früher hatte der Kartäuserberg 5 Einzelparzellen. Bestrebungen des Betriebes sind dahingehend, diese Flächen wieder separat zu vermarkten. Das wird nur funktionieren, da die gesamte Fläche nur in einer Hand eines Betriebes liegt. Bei unterschiedlichen Winzern wird es dagegen schwer bzw. unmöglich. Ein letztes Anliegen zu dem Ganzen: ist Ihnen irgendeine Weinlagenkarte bekannt, wie die Rebflächen von vor der 71er Flurbereinigung ausgesehen haben, so etwa zwischen 1945 bis 1971. Ich vermute, diese Karte befindet sich in einem meterdicken Safe des VDP oder des Gesamtverbands des Deutschen Weinbaus. Ja, das ist sehr viel, ich weiß, aber deswegen habe ich es gemacht, weil dieses Ding stimmt nicht aus. Diese 71er Weingesetzgeschichte und das vermaledeite Missverständnis, was eine Flurbereinigung ist. Ja, 71 war keine Flurbereinigung, 71 war eine Änderung des Weingesetzes. Also 1971 ist in Deutschland ein neues Weingesetz geschrieben worden und bis heute wird auf dieses Weingesetz geschimpft. Alles Bürokratenärsche, die das geschrieben haben. Das Problem ist, es waren alles Winzer, die es geschrieben haben. Die Weingesetzgebung in Deutschland wird von Winzern geschrieben, jetzt übrigens auch wieder. Die Politik hat überhaupt nicht die Kompetenz dazu und deswegen wird das sehr gerne ausgesourced. Sowieso, ganz generell, bis Renate Künast 2001 waren alle deutschen Landwirtschaftsminister Bauern. Alle. Mit einer 14-tägigen Ausnahme. Björn Engholm, Bildungsminister, war mal 14 Tage interimistisch bis zu irgendeiner Wahl, weil irgendeiner nicht mehr aushalten mochte. 14 Tage war dann also mal ein Bildungsminister, auch Landwirtschaftsminister. Eigentlich stammte der aus Schleswig-Holstein und wusste ganz genau, wie das funktioniert. Ansonsten waren das immer Bauern und die haben Politik für Bauern gemacht, nie gegen. Das ist erst sozusagen jetzt in modernen Zeiten, wo wir vielleicht auch ein paar ökologische Interessen mit einbringen. Diese ganze 71er Gesetzgebung ist richtig, hat dazu geführt, dass in Deutschland Lagen zusammengelegt wurden.
Jo.
Vor 1971 gab es in Deutschland 10.000 Lagen. Das Problem ist, es gab aber gar keine 10.000 flaschenvermarktenden Betriebe. Ja. Das heißt, du hattest weniger flaschenvermarktende Winzer als Lagen. Ja, wer soll denn diese Lagen pflegen? Also wer soll denn für ein Image sorgen, etc.?
Genau,
für die Marke. Ja, wir hatten etliche Lagen, die auf keinem einzigen Etikett auftauchten. Vor allem in Württemberg und Baden mit diesen großflächigen Genossenschaftsgeschichten, ja, wo du teilweise Quadratkilometer Regierungsbezirk hattest, wo kein einziger flaschenvermarktender Winzer drin saß. Alle haben bei der Genossenschaft gegeben. Aber Hauptsache, du hast 44 Lagen da im Sortfolio. Total sinnvoll. Dazu kam, dass wir in all diesen Lagen auch noch unterschiedliche Rebsorten hatten. Ich habe gerade neulich mit Stefan Bietighöher zusammengesessen. Der hat erzählt, sein Vater, der hatte ja nur 10.000 Flaschen gemacht, ja. Aber der hat allen Ernstes 11 Rebsorten. Verpfalz halt,
ja, bei ja, der klar, immer viel.
11 Rebsorten, alle in 3 Geschmacksrichtungen. Ja. Trocken, halbtrocken, nichts. 33 verschiedene Weine und dann immer schön den Kunden noch in die Keller getragen. Ne? Ausgefahren mit dem, ja, mit dem Kübelwagen und dann den Kunden in die Keller getragen. Schön, sage und schreibe, irgendwie 33 Partien auf der Preisliste bei 10.000 Flaschen.
So sah das früher in der Pfalz aus.
Ja, und ihr könnt euch vorstellen, Leute, das ist ja auch ein Verwaltungsakt. Jeder dieser Weine hat eine AP-Nummer, hat eine amtliche Prüfnummer, hat auch eine Prüfung gehabt. Mit verplombten Konterflaschen und allem. Suppiluppi, der bürokratische Aufwasch war riesig. Und du musst dir das einfach so vorstellen, 10.000 Lagen, wenn wir jetzt nicht diese Limitierung der Flaschenvermarkten hätten. A5 Rebsorten, A3 Besitzer, A3, oh wow, warte mal, 3 mal 3, 945, dann hast du also 450.000 AP-Nummern zu vergeben, 450.000. Ja, wenn du von jedem dieser Weine aus einem Jahrgang einen Schluck probieren willst, brauchst du 3 Leben und 4 Lebern. Wie willst du denn damit eine Marke machen?
Ja, keine Chance.
Und was ist passiert nach dem 71er Weingesetz? Die Zahl der flaschenvermarkteten Winzer hat sich deutlich erhöht, weil es war eigentlich ganz smart. Also hat man gesagt, wir legen diese Lagen zusammen und in der Regel wurden dann die bekanntesten Lagen einfach genommen und dann wurden die kleineren und nicht so bekannten denen zugeschlagen. Aber häufig auch die größeren Lagen, weil die kleineren Lagen hatten dann weniger Besitzer. Wenn du die Großen den Kleinen zugeschlagen hättest, hätten mehr Leute neue Etiketten drucken müssen, als wenn du die Kleinen den Großen zuschlägst. Das ist also alles einfach ganz normale Überlegungen. Was es tatsächlich gegeben hat, insbesondere im Rheingau und an der Mosel, ist, dass man, weil das ja 6 Jahre gedauert hat oder sowas, dieses Gesetz zu machen, dass man von vornherein gesagt hat, wir ziehen bestimmte Flurbereinigungen direkt damit drauf. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist die Braunenberger Juffa. Wenn man sich heute vor die Braunenberger Juffa stellt, drüben auf die gegenüberliegende Flussseite guckt darüber, das ist ja wirklich wie so ein großes Solarpanel sieht das aus. Ja. Das ist absolut waagerecht und schön gegen die Sonne gedreht und dann die schönen Wirtschaftswege drin, das ist alles Flurbereinigung. Die Juffa bestand aus 11 Lagen und nur eine ist erhalten geblieben in der Mitte, da ist so ein riesiges Felsdings, was man auch nicht so wegmachen konnte und wollte. Da ist die Sonnenuhr drin und da ist die Juffa-Sonnenuhr als eigene Lage. Übrigens eine illegale Lage, die nur mit Sondergenehmigung stattfinden konnte, als einzige Lage in diesem ganzen 71er-Komplex, verstößt sie nämlich gegen das Recht, dass Doppellagennamen, Doppelnamenlagen nur erlaubt sind, wenn keiner der einzelnen Namensbestandteile selber Lage ist. Also Juffa-Sonnenuhr ist verboten, weil Juffa eine eigene Lage ist.
Ja.
Juffa-Sonnenuhr wäre nur gegangen, wenn es keine Juffa und keine Sonnenuhr gibt im gleichen Kontext. Sonnenuhr gibt es ja ein paar. So, also hat man das alles zusammengelegt und jetzt wird seitdem die Mär erzählt, dass quasi ganz viele schlechte Lagen da reingefaltet sind. Aber stellt euch mal vor, die Juffa, da ist überhaupt nichts zu unterscheiden. Ja, also der Braunenberger Hasenläufer, der da jetzt noch mit drin war und den irgendjemand jetzt auch wieder reaktiviert hat, das sind einfach 4 Zeilen. Das sind ja völlig identische Zeilen von Ost nach West durch. Dann kommt dieser Einschnitt, wo das Tal der Lisa irgendwie auf die Mosel trifft und dann geht das genauso weiter mit dem Lisa-Niederberg-Helden. Da würdest du normalerweise denken, ja, also könnte man mit Photoshop sehr einfach eine Einzellage draus machen, indem man einfach mal mit Copy-Paste nochmal das Lisa-Tal zuschüttet und dann ist das ein Ding. Und wenn man sich die historischen Lagenkarten anguckt, dann ist das natürlich alles völlig anders.
Logisch.
Da ist diese Flurbereinigung ist einfach, da wurde einfach alles zusammengeschoben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie da Erde bewegt wird. Ja? Also tierisch mit den Bulldozern. Wenn du dich da hinstellst, wo die historischen Flurkarten jetzt irgendwie die Lagen verorten und du würdest dann die Zeitmaschine andrehen, würdest du entweder 3 Meter runterfallen, weil einfach der Berg nicht mehr da ist, oder du wärst tot, weil du mitten im Berg wärst, weil quasi irgendjemand da viel Erde reingeschoben hat. Aber du würdest nicht da stehen, wo dich die historische Lagenkarte vermuten würde, weil es einfach vollkommen verändert wurde.
Ja, und ich denke so von einem so einem Ereignis jetzt so eine allgemeingültige Aussage zu treffen, ist ja immer mutig. Sicherlich gibt es auch Lagen, die sich komplett verändert haben. Kaltstädter Sauermagen ist ja auch so ein Ding, wo es schon auch ein bisschen drauf ankommt, wo du deine Parzelle da hast. Aber jetzt daraus irgendein Qualitätskriterium abzuleiten, ist ja irgendwie schräg.
Und vor allem einige dieser Lagen waren vorher schon groß und andere waren vorher viel kleiner und sind ausgebaut worden. Teilweise haben die besseren Stücken dazugekommen. Mhm. Also hier dieses Beispiel in der dritten Hammer Apotheke wird halt immer genommen, weil man diesen auf beiden Seiten des Flusses, das kann unmöglich eine Lage sein, das stimmt auch. Davon gibt es auch 2, 3 mehr. Ich glaube sogar, dass das Altärchen in dritten Hammer auch noch auf beiden. Auf jeden Fall, an der Mosel gibt es ein paar Mal.
Schwarzer Herrgott ist auch noch so ein Ding, ne? Über 2, also über 2 Gebietsgrenzen hinweg, ne? Aus der Pfalz, rein nach Rheinhessen und so, das sich auch sehr weit zieht.
Wobei dann die Frage ist, ob das nicht schon vorher so war. Es gab
auch Lagen, die über Dörfer gehen, die wurden dann teilweise eben auch nicht angetatscht. Mhm. Das ist natürlich, also der Uhl zum Beispiel, den er hier ja auch gerade nimmt mit Heimann Löwenstein, der geht, glaube ich, nach Kuban-Gondorf weiter und heißt dann Kubaner Uhlen. Ich glaube, das ist eine durchgehende Lage. Mhm. Da hattest du dann eben auch Schwierigkeiten, den jetzt irgendwie, also der musste es dann ja sein, weil du schon mit zwei Dörfern am Wickel warst. Was hätte dann das andere Dorf gemacht, wenn er jetzt die Hälfte in eine lokale Lage fallt ist? Also da sind sehr, sehr viele andere Dinge mit reingekommen. Übrigens war das Ding auch für Monopollagen haben die keinen Zugriff. Es geht immer nur dann, wenn entsprechend zwei Leute mindestens begütert waren. Und deswegen gab es da noch ein paar Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen war das also vor allem ein Verwaltungsakt. Und dann kamen diese Flurbereinigungen dazu. Und es wird heute immer so getan, als wäre das eine riesige Rosttäuscherei.
Ja, genau.
Das kann deswegen, ja gar nichts sein. Ich habe mir also geantwortet. Ich habe mir dann die Mühe gemacht. Ich sag mal so, dieser erste Teil, der zeigt mir, deswegen hätte ich es normalerweise abmoderiert. Da ist so viel Quatsch drin in dem ersten Teil und mein Video ist auch sehr eindeutig. Das haben jetzt 8000 Leute gesehen oder sowas und jeder hat klar verstanden, worum es geht. Ich bin auch nicht beleidigt, dass ich nicht so eine Verteidigungsrede, weil der jetzt irgendwie den Finger in die Wunde gelegt hat, dass ich irgendwo was falsch erklärt hätte. Ich habe ihm halt geschrieben auf seine Frage, ob man jetzt aus einer nicht qualifizierten Fläche trotzdem einen GG machen kann. Da habe ich ihm geschrieben, wenn das Video die Frage nicht beantwortet, da habe ich entweder sehr viel falsch gemacht oder ich verstehe die Intention der Frage nicht. Ist das rhetorisch? Natürlich kannst du aus einem nicht qualifizierten Teil des Pechsteins kein Pechstein-GG machen.
Ist ja logisch.
Nee, ist ja logisch, deswegen wird es ja qualifiziert. Löwenstein hat ja entsprechend geschildert, was jetzt so eine GG-Lage ist. Zum Beispiel Trittenheimer Apotheke, die 117 Hektar von der Trittenheimer Apotheke, die findest du beim VDP irgendwo nicht. Das ist auch das andere, ja, was er so erzählt immer. Man würde beim VDP ja sehen, so und so viel Hektar gesamt und so viel Hektar klassifiziert. Das ist totaler Quatsch. Mhm. Der VDP hat nur seine VDP-Punkt große Lage mit der entsprechenden Hektarzahl. Da steht kein Wort über andere Lagen. Das habe ich Ihnen dann auch entsprechend erklärt. Die 117 Hektar finde ich beim VDP nicht. Die VDP-Große Lage hat 71 oder 72. Die Angaben variieren. Haben Sie einen Link, wo der VDP zwischen einer qualifizierten und einer unqualifizierten Apotheke unterscheidet? Das würde ich gerne mal mit dem VDP diskutieren, warum die jetzt mit sowas anfangen. Das war natürlich jetzt von mir aus auch nur rhetorisch, aber... Und dann habe ich ihm halt versucht zu erklären, wie das mit diesem Filetstück und so weiter ist. Bei der Apotheke lässt sich das sicherlich recherchieren.
Ja, logisch.
Ich habe es irgendwann sogar mal recherchiert, habe ich nicht gesagt. Die Apotheke ist ein Sonderfall, weil die Apotheke war tatsächlich ziemlich klein. Mhm. Das hat irgendeinen Grund gegeben und ich wusste auch mal, welcher das war, warum man diese Apotheke so riesig aufgezogen hat. Sie war auch nicht der berühmteste Weinberg in Trittenheim. Es hatte irgendeinen Grund gegeben, warum man den berühmtesten nicht nehmen konnte. Mhm. Und deswegen wurde die Apotheke, die ist ein ziemlich künstliches Ding, die war vorher nicht so ein Riesending, aber nagelt mich nicht drauf fest, ich habe es nicht nochmal wiedergefunden. Dann auch diese, was soll ich machen, einem VDP, da brauche ich so etwas nicht fragen, da bekomme ich höchstwahrscheinlich keine ehrliche Antwort, da habe ich nur geschrieben, Sie würden sich wundern, wie ehrlich die Antworten sind. Es kommt aber auf die Frage an, Ihr Tenor ist so misstrauisch, dass die Winzer vermutlich keine Lust auf eine Diskussion haben. Und dann mit den Winzern, die jetzt mit den zweitklassigen Lagen erstklassige Profite machen, ne? Da habe ich ihm dann geschrieben, die Prämisse ist ja auch grundfalsch. Nennen Sie doch mal einen Winzer, der seit Jahrzehnten mit zweitklassigen Randflächen GGs produziert und diese genauso teuer verkauft wie ein Kollege mit Besitz in der Kernlage. Ganz ernsthaft, einer reicht mir. Anekdote am Rande, beim Erdener Prälat kann man das am Etikett erkennen, denn alle Winzer haben sich darauf geeinigt, dass der sitzende Prälat nur auf Weine aus dem ursprünglichen Kernlage kommt und die ach so auf ihren Vorteil bedachten und schummelnden Winzer halten sich dran. Auch die, die keine Kernlage haben und deswegen freiwillig aufs Etikett verzichten. Also ich finde das immer, dieses Grundmisstrauen geht mir fürchterlich auf den Senkel,
aber
ich bin ja höflich geblieben. Und ich als gutmütiger Verbraucher kann mich doch nur verarscht fühlen. Sorry für den deutlichen Ausdruck. Da habe ich mir gesagt, ich finde Sie gar nicht so gutmütig. Eher sehr misstrauisch. Nicht falsch verstehen, ich kenne Sie nicht und hege keinerlei Greuel. Aber Sie wählen sich auch da offensichtlich einen großen Schwindel auf der Spur.
Ja.
Oh. Und dann kommt seine Kartäuser-Hofberg. Ich lese das jetzt mal nicht vor. Da habe ich ihm nur gesagt, und der Mond besteht aus Käsekuchen. Lassen wir mal die Luft aus dem Ganzen. Bis, meinetwegen 2015, gab es zumindest eine theoretische Basis für die Anwürfe. Und danach wurde das Problem dann umgekehrt und auf den Rücken der Winzer geschnallt, durch den Lagenverbrauch. Das ist ja jetzt genau das Thema. Es gibt nur einen trockenen Wein aus der VDP-großen Lage und das ist das VDP-GG. Du willst ja gar keine Randlage in irgendeinem Dings mehr haben, woraus du dann ein mittelmäßiges GG machen musst. Weil wenn das alles GG-Fläche ist, das kriegt ja keiner verkauft. Das verstehen die Leute nicht. Also der VDP versucht im Prinzip, oder was heißt versucht, der VDP reduziert seine GG-Lagen ununterbrochen. Und dann habe ich hier meine Lieblingsbeispiele sind eben sowas wie Paul Weltner, hatten wir hier im Podcast, mit dem Rödelsee Küchenmeister, ursprünglich mal als GG, riesige Lage, R und das U-Spiel sind die einzigen, also das habe ich ihm ja auch geschrieben, aber R und das U-Spiel sind die einzigen VDP-Betriebe, die da begütert sind. Mhm. Ja, was machen wir jetzt? Das kriegen wir gar nicht erst verkauft. Mhm. Und er hat das GG immer aus einer Parzelle gemacht. Aus der hat schon der Vater die Auslese trocken gemacht. Und dann haben sie gesagt, das ließ sich zum Glück darstellen mit irgendwelchen alten historischen Karten. Das ist jetzt die Hohe Leite. Nur die Hohe Leite ist keine Vor-71er-Lage. Die Hohe Leite ist, warte mal, das kann ich jetzt doch mal nachgucken, ist 1317 mal urkundlich erwähnt worden. Mhm. Und dann lange nicht mehr. Also das kommt ja noch dazu. Wir haben diese ganzen, viele dieser alten, jetzt eingetragenen Geschichten sind gar keine Vor-71er-Lagen, sondern sind noch ältere Kaschem. Mhm. Du musst nur irgendwo irgendein Dokument finden, damit du das dann da eintragen lassen kannst und dieses Problem dann nicht mehr hast. Das heißt, was die machen, ist, sie werten diesen riesigen Berg ab, damit sie das als erste Lage vermarkten können. Das ist das, was früher Kabinett trocken war und was die Miete bezahlt. Und das musst du zu einem vernünftigen Preis hinstellen. Und das ist guter Stoff. Und dann gab es die Spätlesetrocken oder Auslesetrocken, die kamen aus dem gleichen Berg, aus einer besseren Parzelle. Naja, und das ist jetzt heute halt dann anders benannt, das GG. Und das haben die wunderbar gemacht mit zwei Winzern, von wegen, das geht immer nur, wenn man, ne? Andersrum aber, finde ich, ausgerechnet der Kartäuserhof, was für eine Räuberpistole. Wir haben ja über, neulich waren wir das nicht, wir haben über diese, jede Generation sollte ihre eigene
Liste haben.
Ja. Auf der Liste, auf meiner Liste stand absolut unbedingt Kartäuserhof Berg Auslese Trocken S. Hm. Insgesamt 7-mal gemacht in den guten Jahren. Mann, was für ein Wein. Ja, immer so ein bestes Fass, aber wirklich nur, wie gesagt, 7-mal gemacht. Und dann hatten die das irgendwie in Magnums geführt und sich verschätzt. Und dann tauchten die dann bei Koppe auf. Und dann habe ich echt eine ganze Weile bei Koppe relativ günstig diese Magnums geschossen. Und dann kam irgendwann ein Freund aus der Hamburger Runde und hatte die Originalquelle gefunden, die das da zu Koppe gab. Und dann haben wir an Koppe vorbei noch ein paar gekauft. Und haben wirklich tolle Erlebnisse mit Auslese Trocken. Erst aus vielen Jahrgängen, einer der besten trockenen Rieslinge. 5 Parzellen, my ass. Auslese Trocken S. Das war irgendwie das, was, ja, das war in einem Rutsch mit Künstlerhölle und Sau AT und so weiter. Und jetzt kommen die damit, ja, früher hatten wir 5 Parzellen. Ja, bestimmt irgendwann mal, 1300 irgendwas, keine Ahnung. Also die Art und Weise, wie die versuchen, das runterzubrechen, teilweise auch ganz, wie soll man das jetzt sagen, da passieren auch mal Sachen, bei denen man denkt, das hätte ich jetzt vorher nicht gedacht. Also 2 Betriebe teilen sich den Mandelgarten, Christmann und Müller-Cartois.
Ja.
Nur ein Teil ist wirklich gut für GG, der gehört aber exklusiv Christmann.
Mhm.
Und Müller-Cartois sagt, ich brauche eigentlich, ich habe mit Bräumel mein eigenes GG, auch ja. im Alleinbesitz. Komm, wir klassifizieren das Ding ab und du trägst die Meerspinne ein. Die hieß ursprünglich dann mal Meerspinne im Mandelgarten, jetzt heißt sie, glaube ich, nur noch Meerspinne wegen auch wieder
Änderung
Weingesetz. Heißt nur noch Meerspinne. Heißt nur noch Meerspinne, aber es war mal die Meerspinne im Mandelgarten, das war dann, als es noch eine Parzelle war. Jetzt ist es sogar richtig wieder in die Lage eingetragen. Auf jeden Fall hat da wirklich ein Winzer komplett auf GG verzichtet und hat gesagt, wir machen aus dem Mandelgarten eine erste Lage und du behältst die Meerspinne und trägst sie als Gewand und dann später als Lage ein und machst daraus GG. Also alle möglichen Varianten gibt es, wie man versucht, diese Flächen zu reduzieren und ganz, ganz häufig sind mehrere Winzer mit im Spiel und manchmal gibt es wirklich so Situationen, wo der eine kriegt das GG und der andere kriegt die erste Lage. Das ist immer beim VDP möglich über diese VDP-große Lage. Also das ist dann immer die VDP-große Lage und nicht irgendwie die Lage an sich. Und zu dem Punkt noch mal eine Sache, auch weil ein anderer Hörer das neulich hatte, weil einer sagte, er hätte den Niersteiner Ortsriesling von Wittmann. Und das sei ja eigentlich Orbel und, ich weiß nicht, Lagen gewesen. Das ist nämlich genauso ein gutes Beispiel, wenn man sich mal die Webseite von Wittmann dazu anguckt. Wenn du dir den Text von Wittmann zum Westhofener Ortsriesling und zum Niersteiner Ortsriesling anguckst, dann da wird das ganz gut klar gemacht. Die Rheinhessen hatten immer das Problem, dass sie ja ursprünglich keine ersten Lagen hatten und erst später nachkommen mussten. Und dann mussten sie eben wohl oder übel einfach den Teil des Moorstein, der nicht für GG geeignet ist, als erste Lage ohne Namen. Ja. Also VDP aus ersten Lagen, mussten sie das so abklassifizieren, weil sie eben schon durch waren. Sonst hätte man den Moorstein zur ersten Lage gemacht, wie eben jetzt beim Escherndorfer Lumpen. Und dann hätte man das Kernstück am Lumpen 1655, hätte man das Kernstück irgendwie zu einer GG-Lage gemacht. Aber das ging bei denen nicht mehr, weil sie schon durch waren. Wenn du jetzt also den Beschreibungstext für den Westhofener Ortsriesling. Für den Westhofener Riesling werden neben den Trauben aus den Parzellen scharf abgegrenzten Filetstücken der VDP-Großenlage Moorstein und Brunnenhäuschen Auch Trauben aus angrenzenden Weinbergen gekeltert. Diese sind als VDP erste Lager klassifiziert. Hier zeigt sich die typische Kalksteinmineralik von Westhofen und so weiter. Da steht mit keinem Wort, das ist auch Moorstein. Es ist alles auch Moorstein außerhalb, aber wenn das nicht VDP-große Lage ist, dann wird es nicht in den Mund genommen, damit diese Verwechslung nicht stattfindet.
Ja.
Andererseits, wenn du dir aber die Beschreibung von dem Niersteiner anguckst, gleiches Weingut, Selektion von Trauben aus den Lagen Niersteiner Orbel und Niersteiner Ölberg, beides reine Südlagen im bekannten Niersteiner Roten Hang. Die tonschiefe Böden sorgen, bla bla bla. Was ist jetzt passiert? Also erstens, die VDP-große Lage nie mit Ortsnamen.
Jo.
Übrigens, kleiner Gag, die Winzer schreiben das Weingesetz. Die Winzer, die aktuelle Durchführungsverordnung, das Weingesetz ist jetzt verabschiedet, ist neu. Jetzt geht es um die Durchführungsverordnung. Jetzt geht es darum, dass sie sich streiten, die wollen, dass der Ortsname vorne mit drauf kommt. Der VDP will das nicht, weil der VDP den Ortsnamen ja rausgenommen hat aus seinen Dings. Jetzt streiten sie um die Punktgröße, in der das er mit rein muss. Das machen aber die Winzer. Der Politik ist doch völlig Latte, ob das da in 6, 8, 12 oder 15 Punkt steht.
Na lo.
Und naja, es ist wieder, ja, die Bürokratenärsche haben, nee, das sind jetzt tatsächlich, da geht das Gezerre hinter dem, habe ich mal einen Artikel in meinem Blog drüber geschrieben, da geht das Gezerre dann hinter den Kulissen los, was echt ein Problem ist. Also die reden hier von Niersteiner Orbel und Niersteiner Ölberg und sagen nichts mit VDP große Lage, es gibt keine Verwechslungsgefahr, weil Wittmann nur in Klammern klassischen Dings hat. Und da ist einfach Weingesetz, das ist das Problem, das ist halt Niersteiner Ölberg. Also sagt man Niersteiner Ölberg, man kann nichts anderes sagen. Der VDP kann die Fläche verkleinern über seine Geschichte, er kann sie nicht vergrößern. Und was außerhalb liegt, wenn er dann irgendwie drauf referenzieren will, muss er sich an die gesetzlichen Begriffe halten oder er muss es verschweigen.
Und Wittmann macht es so, weil er im Orbel und im Ölberg kein GG abfüllt.
Und im klassischen Kern VDP, große Lage, Orbel, keine Lage hat.
Genau.
Das ist alles außerhalb. Mhm. Und deswegen sagt er auch im Niersteiner Ölberg. Und da ist kein von GG oder sonst was, sondern da ist einfach nur Ortswein. Gut ist aus die Maus, da wird gar nicht drauf. Also das ist ein Problem, das der VDP an der Stelle hat, weil sie eben sich auch noch ans Weingesetz halten müssen. Da gibt es ein paar Dinge, das geht dann halt nicht. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es gibt ein völlig albernes GG, das heißt Winklerberg-Föhrenberg und das sind eigentlich die beiden Lagen, die ursprünglich mal zusammengelegt worden für den Winklerberg 71 und da ist der Winzer totunglücklich, aber die Weinkontrolle besteht drauf.
Naja.
Wenn du dann GG machen willst als Parzelle, musst du genau diesen Parzellennamen nehmen. Also das heißt, die sind da nicht immer frei von. Ich habe ihm dann geschrieben, es wird viel geschummelt beim Wein und man soll nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Wenn man etwas nicht glaubt, dann macht es in meinen Augen aber wenig Sinn, mit den Leuten zu diskutieren, die man der Schummelei verdächtigt. Seehof, Jakob Schneider, Reinhold und Cornelius Schneider. Es gibt ganz viele ganz tolle Winzer außerhalb des VDP, die ihnen ohne große Geschichten einfach guten Wein für kleines Geld verkaufen. Ich glaube, da hätten sie mehr Spaß. So, er war aber noch nicht fertig, logischerweise. Er kam dann nochmal. Erstmal danke für die rasche und ausführliche Antwort. Wow, da hat es mir der Herr Bodmann aber ganz schön gegeben. War mein erster Eindruck, macht gar nichts. Gegen eine kontroverse Diskussion ist nichts einzuwenden und so weiter und so weiter. Nun zu meinen Einwänden. Der lässt nicht locker. Definition einer großen Lage, Traubensorten, Mengenertrag und so weiter haben die Winzer ja erklärt. Mir aber geht es hauptsächlich um die Qualität, die Bodenbeschaffenheit der Lage, wie es Herr Löwenstein trefflich darstellte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Winzer aus eigentlich einer Lage wegen drei unterschiedlichen Böden separate Weine herstellen. Dass innerhalb einer großen Lage unterschiedliche Böden und Qualitäten bestehen, ist zum einen dem 71er Gesetz geschuldet, gute Kernlagen mit weniger guten Randlagen vergrößert. Er kann das noch 40 Mal wiederholen. Leute, bitte wiederholt das nicht, das ist Bullshit. Wir haben im Kern Hermannshöhle 64 Gesteinsvarianten. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du das zusammenlegst oder nicht. Manchmal hast du totale Latte. Und Niederberghelden und denkst, da ist noch ein ganzes Tal dazwischen und trotzdem sind die fast identisch, weil die aus irgendeiner Eiszeit mal irgendwann auseinandergerissen wurden oder sonst was. So. Ich glaube, das hat der VDP erkannt und nur einen Teil einer großen Lage klassifiziert und vermutlich darf nur aus diesem kleinen Teil ein GG gemacht werden. Ich habe darauf nämlich nicht geantwortet, weil natürlich darfst du nur aus den klassifizierten Lagen machen. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hatte. Diese Vermutung und Frage war Teil meiner ersten E-Mail und die Vermutung, dass einige Winzer mit Randlagen GG vermarkten, war eine Vermutung und nehme ich mal zurück.
Immerhin.
Das ist auch so ein Thema, warum ich sowas dann an so einer Stelle normalerweise abmoderiere. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das außer Herrn Löwenstein noch jemand macht. Ja, ich meine, dann denkst du, okay, was haben Sie denn jetzt gemacht, um zu Ihrer Vorstellung so zu kommen? Also, ja, und an dieser Stelle mal zurück zu unserem Kommentar vorhin von Thomas. Thomas wirft mir auch eine unfertige Geschichte über den Zaun, aber mit einer guten Begründung. Ja, weil das ist ein komplexes Thema. Er hat keine alten Preislisten und ich habe Zugang und so. Und, alles wunderbar. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich für Thomas jetzt das Arbeitsmuli spielen soll, sondern er würde sich interessieren dafür, was dabei rauskommt, wenn man das mal mit ein bisschen Sachverstand und so weiter sortiert. Aber hier, ich kann mir nicht vorstellen. Ja, ich meine, wie würde man normalerweise zu so einer Vorstellung kommen? Ob das jetzt Heimann Löwenstein exklusiv macht? Also, mir würden zwei Dinge einfallen. Entweder ich würde gucken, wer ist noch im Uhlen begütert. Mhm. Matthias Knebel, was macht der? Uhlen und Uhlen-R. Oh, der macht ja auch zwei verschiedene. Der macht ja halt nicht B und L, weil er nicht so viel Uhlen hat.
Genau.
Oder ich würde mal gucken, was machen denn so die Nachbarn? Gehe ich ein Dorf weiter zu Clemens Busch? Warte mal, der macht fünf verschiedene Marienburg aus fünf verschiedenen Gesteinsformationen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand noch macht.
Genau.
Kannst ihn nur abmoderieren. In dem Moment weißt du, der will nicht wirklich diskutieren. Ja, das ist so doof.
Ah ja, und auch immer dieses sich nur am Boden aufzuhängen. Die Diskussion hatte ich jetzt auch mit jemandem bei einem Abendessen. Das ist auch ein Hörer von uns, der den Terroir-Gedanken so fest auf den Boden festgenagelt hatte und nicht aufs Mikroklima und da auch gar nicht so von abwich. Ich mir so, Mann, ey, ich dachte, dann wären wir schon weiter.
Ja, und auch, was ist mit diesen historischen Lagen und so? Was ist der häufigste Lagenname in Deutschland?
Oh, Schlossberg.
Fast. Das ist der zweithäufigste.
Ah, warte. Nicht Schlossberg. Schlossberg hätte ich wenden können. Keine Ahnung.
Sonnenberg.
Sonnenberg, stimmt. Gut.
Es gibt, glaube ich, 137 Stück.
Ja, fallen mir sofort welche ein. In der Pfalz auch unten, in Südpfalz, jede ganz
Menge.
Viel und so.
Jede Menge. Und da werden die guten Weine gemacht, die schlechten werden im Schatten gemacht. Ja, genau. Ironie off. Jeder scheiß Weinberg liegt in der Sonne. Der heißt Sonnenberg, weil einige heißen Sonnenberg, weil die Sonne aufgeht, andere, weil die Sonne untergeht, der dritte, weil die Mittagssonne ist. Ja? Und der dritte häufigste Name ist dann Kirchberg. So, also wenn kein Schloss und keine Kirche in der Nähe ist, dann nennt es Sonnenberg, deswegen ist es der häufigste. Und was hat das jetzt genau mit der Weinqualität zu tun? Und wenn du dir dann anguckst, der Domprobst, der hat halt den Domprobst gehört.
Ja, klar. Und,
ja, also es gibt ganz, ganz wenige Terroir-ähnliche Ausbrüche. Also Rosenberg. Rosenberg ist in der Regel der Weinberg, bei dem die Peronospora als erstes zuschlägt. Weil in die Weinberge immer Rosen gepflanzt werden, als Frühindikator für Pero, vielleicht ist es auch Oidium, also für echten oder falschen Mehltau, wurscht. Und dann ist der Rosenberg in der Regel der Berg, wo das nochmal am frühesten. Also immer, wenn die Rose anfängt, weiß zu werden auf den Blättern, dann weißt du, jetzt musst du was tun. Und dann, wenn es einen gab, wo es noch früher der Fall war, dann war das der Rosenberg, Kinheimer Rosenberg beispielsweise in der Mosel. Das ist dann einer der, sieht man übrigens auch ganz schön die Rosen unten an jeder Zeile unten. Die pflegen das natürlich jetzt auch besonders wegen des Namens. Lei hingegen ist schon wieder schwierig, ja, weil Schiefer, das heißt Schiefer. Also erstmal ist es schon mal völlig absurd, dass ausgerechnet die Deutschen als eine der ganz wenigen Nationen auf der Welt nur ein Wort für Schiefer haben. Ja, der ganze Rest der Welt hat zwei, weil es einfach, Schiefer kann schwarz oder gelb sein. Das eine ist Schist, das andere ist Slate im Englischen. Ja. Und in allen möglichen anderen Sprachen ist das nochmal genauso, aber nur bei uns. Und dann haben wir noch das altdeutsche Lei, völlig beliebig. Die Bernkasteler Lei, ja, überall sonst in Bernkastel ist Torf.
Genau. Lehm.
Ja, Lehm, genau. Also es ist einfach alles tatsächlich völlig beliebig. Und der Hasenläufer, ja, das musst du dir bitte mal vorstellen. Da war der olle Suffkopf irgendwie im Dorf, der immer noch die ganze Zeit erzählt hat, ja, da habe ich ja den Hasen laufen sehen. Ja, weil er einmal irgendwo so einen Hasen hat laufen sehen. Und 200 Jahre später erzählt mir einer, das ist ein besonderes Terroir. Ey, geh ein kleines bisschen scheißen. Ja, also Entschuldigung, wollen wir das mal vielleicht ein bisschen reduzieren auf das Wesentliche? Und dann ist es vor allem auch noch durch Flurbereinigung zusammengeschoben. Mein Lieblingsbeispiel hatte ich Sascha hier eingeschenkt. Im Podcast dieses Versteigerungs-GG von Gunderloch, das entstanden ist, weil in der Flurbereinigung so ein Baggerfahrer mit einem Bulldozer einfach die Quelle zugeschoben hat. Das Wasser wird schon irgendwo wieder rauskommen. Ja, und dann zack, 10 Tage später kam es dann da oben raus. Das ist die Lage, wo Johannes Vater dann diese weltberühmten Süßweine gemacht hat, weil da hatte man auf einmal Botrytis dann. Weil Staunässe. Jetzt hat irgendwie der Klimawandel dafür gesorgt, dass die Staunässe weg ist. Jetzt machen sie dann GG. Aber haben natürlich einen Lagennamen von Anno Dunnemals ausgegraben. Da war das aber luftleerer Raum, weil wie gesagt, mit dem Bulldozer. Und insofern, ey, diese alten Lagenkarten sind ein Fetisch, Leute. Also wirklich. Und vor allem, wenn dann eben jetzt Sachen reaktiviert werden. Ja. Also wie gesagt, wie beim Küchenmeister und der Hoheleiter, wir wissen überhaupt nicht, wie das vor 800 Jahren ausgesehen hat. Und man hat das jetzt gerade mal gefunden und man war einfach saufroh.
Und wer das welchem Kloster irgendwie geschenkt hat für den Ablass und dann musste da ein neuer Name drauf, damit das da im Kirchenrecht fest zementiert ist und so.
Genau. So, das, war ihm aber irgendwie, glaube ich, nicht so richtig zu vermitteln. Noch ein anderes Beispiel, sagt er, Assmannshäuser Höllenberg, Gesamtfläche laut Weinlagen, Info, ca. 46 Hektar, klassifizierte Fläche laut VDP, nur 20,7 Hektar, warum ist das so? In der nassauischen Weinlagenrate von 1800, noch irgendwas, ist eindeutig der in einem Seitental und nach Süd bis zum Südost gerichtete Hang als erstklassig dargestellt. Auch im Atlas von Johnson und Pickett ist das so. Die 71er Flurbereinigung erweiterte die Fläche auf der nach Westen Rheinhessen gerichteten, und hier siehst du endgültig, dass er nicht weiß, was eine Flurbereinigung ist, aber egal. Also die Änderung der Gesetzgebung meinte eigentlich, gerichtete Lage, und der VDP übernimmt die gesamte Fläche als große Lage, egal ob daraus ein GG gemacht wird oder nicht. Ich finde das ein wenig schmücken mit fremden Federn, es sei denn, neueste Bodenforschung haben da etwas anderes ergeben. Da musste ich ihn jetzt enttäuschen. Das ist alles Bullshit. Der ganze Kram ist abklassifiziert. Kloster Eberbach hat nämlich genau das gleiche Problem. Die kriegen das gar nicht alles als GG verkauft. Deswegen gibt es jetzt Assmannshausen im Höllenberg erste Lage. Mhm. Die haben nämlich das Problem mit dem Moorstein gehabt. Das Ding war erstmal große Lage. Also haben sie einfach diesen ganzen Seitenbereich jetzt als erste Lage eintragen lassen mit Assmannshausen im Höllenberg. Und haben nur den Kern Höllenberg sozusagen als Höllenberg stehen lassen. Wie gesagt, der VDP versucht eigentlich die ganze Zeit, das Ganze kleiner zu machen, nicht größer. In ihren Zeilen ist zu erkennen, dass sie mich für einen VDP-Gegner halten. Das stimmt so nicht. Ich bin nur etwas kritisch, und das schließe ich aus folgenden Punkten. Die nette Frau Diehl in ihrem YouTube-Beitrag, offensichtlich etwas angesäuselt, erwähnte mehrmals, dass sie die Weine, auch GGs, Fragezeichen, nochmals überdenken und nachjustieren müsse. Was meinte sie damit wohl? Zum anderen beschäftige ich mich seit Jahren, warum ist das Aushängeschild eines jeden VDP-Winzers das große Gewächs, nur ein QBA, ein einfacher Qualitätswein. Verstehen Sie jetzt ein klein wenig meine kritische Haltung zu VDP, zumal ich bei einer VDP-Jahrgangspräsentation mit einem jungen Winzer gesprochen habe, und jetzt hoffe ich, dass Sie, wenn Sie diese Zeilen lesen, gut sitzen, denn dieser Winzer meinte, dass er das GG auch mal anreichere. Originalzitat, 3 Ausrufezeichen.
Ja, so. Ich halte mich am Tisch fest.
Das müssen wir jetzt auch noch kurz. Also erstmal ganz kurz zu Carolines Ehrenrettung. Die hat so einen Singsang in der Stimme. Den hat sie, auch wenn sie nüchtern ist. Ich weiß, ich habe das Video ja geschnitten, es wirkt tatsächlich so gerade. Es ist so ein klassisches, drück ihr ein Glas in die Hand und alle denken, sie ist betrunken. Mhm. Aber das war ein Name, das um 5, es war ihr erstes Glas Schaumwein, die redet immer so. Also bitte. Was passiert jetzt eigentlich? Lass uns das mal kurz machen. Einige dieser Sachen haben wir auch schon mal, aber wir können es ja normal machen, weil es wirklich auch immer wieder auftaucht. Erstmal, was machen die eigentlich, wenn die in der Probe sind? Häufig sind das ja noch Fassmuster. Das erste Mal wird wirklich noch im Fass probiert. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass der Winzer hinterher rangeht und sagt, ich gehe nochmal mit einem Sekthefeansatz ran. Ich versuche das noch ein bisschen runter zu gären. Das ist einfach zu süß. Die Kollegen haben mir gerade gesagt, nee, das ist ja halbtrocken geschmacklich. Auch wenn es vielleicht 7 Gramm hat. Zweite Geschichte. Ganz einfach die Cuvée verändern. Ja, ganz viele GGs sind eine Cuvée aus mehreren Tanks. Ich habe neulich die Geschichte von Wittmann erzählt, was das bei denen für eine Wissenschaft ist. Die Cuvettierung der GGs. Bei einigen Weingütern, also nicht bei Diehl, aber jetzt zum Beispiel bei Achim steht ja auch ein Tank mit maischevergorenem Riesling, also Hardcore-Gerbstoff, wo man bezeichnungsunschädlichen Prozent reinverschneiden kann, wenn man die Säure noch ein bisschen abstützen möchte. Ja, diese Weine werden komponiert. Klar. Nichts wird so gefüllt, wie es aus dem Tank kommt. Das sind ja auch meistens mehrere Tanks. Aber wenn man die Winzer fragt, dann erzählen sie einem das in der Regel auch. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man eventuell nochmal schönt. Wenn man tatsächlich ein Problem sieht, bei dem man dachte, ach, das ist innerhalb einer gewissen Toleranz und es ist vielleicht doch nicht innerhalb einer gewissen Toleranz. Also die Kollegen erklären einem einfach, ach, das ist aber jetzt ein bisschen hart. Wobei das auch bei GGs natürlich immer eher selten passiert. Aber das sind so die ganz wesentlichen Dinge. Es geht nicht darum, da jetzt aufzusäuern, einen fertigen Wein aufzusäuern. Das schmeckt meistens nicht gut. Und sowas wird eigentlich eher nicht gemacht. Aber was es auch gibt, ist, dass man zum Beispiel nochmal 80 Liter von der Spätlese aus der gleichen Lage, das ist ja eine große Lage, nochmal 80 Liter Spätlese unter den 2000 Liter Tank zieht, um da irgendwie 1 oder 2 Gramm zusätzlichen Zucker reinzubekommen. Es gibt da Winzer, die immer durchgehren, wenn der Alkohol nicht gefährlich wird, und das dann sowieso machen. Ich habe ja mal erzählt, wie ich bei Kloster Eberbach mit Katrin da durchgelaufen bin und 72 Tanks Stein irgendwie probiert habe und alles war, also Steinberg, und alles war durchgegoren. Und in der Mitte steht halt ein 4000 Liter abgestoppter Spätlese, damit wird das alles nachher gesüßt. Das ist aber ganz, ganz handverlesenes Traubenmaterial, allerfeinster Stoff. Mhm. Ja, weil man das dann eben entsprechend einstellt, so wie das ist. Gut, kann man jetzt alles schlimm finden. Zum Chaptalisieren habe ich ihm dann auch geschrieben, hätte ich ihn auch erzählen können. Der meint aber meistens dann Spätburgunder. Das muss ich ein bisschen einschränken. Dieses Jahr werden wir die Riesling-GGs chaptalisiert sehen. Da bin ich ziemlich sicher. Ich habe gerade einen Erntebericht bekommen von Wagner Stempel. Die haben schöne Traubenlagen, sie am Ende mit einem guten, recht stabilen Säurewert bei 89 Grad Oechsle. Mhm. Das ist hier, warte, ich habe mal kurz nachgeguckt, damit wir hier alle über das Gleiche reden. 89 Grad.
Ja, 89 ist schon.
Sind also nach der Technologie des Weines von GL Trost Stuttgart 1980, fünfte Auflage, das Standardwerk zum Thema 12,2 Volumenprozent Alkohol. Allerdings natürlich nur, erstens, wenn du keinen Zucker stehen lässt. Mhm. Aber wir haben gerade über stabile Säurewerte geredet. Also 4-5 Gramm Zucker lässt es stehen. Das sind 0,2, die du dann schon mal weg hast. Und wenn du spontan vergärst, kommen erstmal diese Nicht-Saccharomyziden, futtern so ein bisschen. Die produzieren keinen Alkohol. Dann bist du schon bei 11,8, vielleicht auch nur 11,7. Und wenn du dann jetzt noch das Pech hast in der Spontangärung, dass eine Hefe sich durchsetzt, die eine schwache Alkoholausbeute hat, dann liegst du dann nachher mit 10,9. Mhm. Und das ist für ein GG ein bisschen zu wenig. Das ist also, ich kann sowas gut trinken und vergessen. Das Schätzel-GG beim Internationalen Riesling-Symposium, dass ich noch auf dem Handy während der Verkostung 3 Flaschen geordert habe. Und neben mir saßen Leute und sagten, das ist doch gar kein richtiges GG. Ja, das hat 10,5 oder sowas. Der VDP leistet sich sicherlich 2-3 Schätzels, aber du kannst jetzt nicht irgendwie den ganzen Jahrgang dann 10,8 irgendwo hinstellen. Also werden wahrscheinlich ein paar Leute da ein bisschen anreichern. Zumal
89 ist schon knapp.
Ja, das ist knapp. Und je nachdem, wie die dann vergären, hast du dann unter Umständen auch noch mehr Schwund im Alkohol, noch mehr Verflüchtigung. Und deswegen wird das im Zweifelsfall angereichert werden. Ja, also selten der Riesling. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Chaptalisieren, weil ich neulich mit einem Winzer auch noch ein bisschen darüber gesprochen habe. Also es gibt einfach das Problem für alle Winzer, dass bei den Rebsorten es 2 verschiedene Reifezyklen gibt. Es gibt die physiologische Reife und es gibt die Zuckerreife.
Ja.
Und es gibt Rebsorten, da läuft das eine dem anderen hinterher und dann gibt es welche, da läuft das eine dem anderen voraus. Hinterherlaufen tut es beim Spätburgunder mehr als bei irgendeiner anderen Rebsorte. Mit anderen Worten, du gehst hin und probierst die Traube und sagst, das ist das Geschmacksbild, was ich habe. Ich habe auch noch diese leicht grüne Note, die mir die Frische hält, damit ich das dann 10 Jahre reifen kann und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich einen Alkohol von 10,5 oder 11 in der Traube. Also ernte ich das nach Geschmack und packe da reichlich Zucker drauf. Ich darf bis zu 4 Volumenprozent anreichern. Du machst dann eine offene Maischegärung. Die kostet dich 0,8 bis 1,2 Volumenprozent Alkohol noch dazu. Das heißt, du musst wirklich die vollen 4 draufpacken, damit du nachher 12,8 oder sowas, oder die vollen nicht vielleicht, aber 3 musst du draufpacken, damit du nachher deinen Alkohol hast. Das beste Gegenbeispiel nach Konsultation mit einem Winzer, würde ich sagen, ist der Sauvignon Blanc. Beim Sauvignon Blanc kannst du grüngrasig ernten, an dem Punkt, wo du sagst, das ist der früheste Lesezeitpunkt, sonst schmeckt das nur noch nach frisch gemähtem Gras. Ich brauche einfach noch ein bisschen Traubenreife und du bist schon mal 13,5 Volumenprozent Alkohol. Das heißt, wenn du den Spätburgunder dann erntest, wenn er 13% Alkohol stabil hat, hast du gekochte Marmelade im Glas, das willst du nicht. Und wenn du den Sauvignon Blanc erntest, wenn du 12,8 Volumenprozent Alkohol hast, dann schmeckt das, als würdest du Gras fressen. Das sind diese beiden Spektren und deswegen gibt es das Chaptalisieren bei dem einen. Für das andere müsste man eigentlich das Entalkoholisieren einführen, beziehungsweise dann hast du halt einfach das Problem, dass sie entsprechend ein bisschen mehr Alkohol haben. Und da ist nichts Böses dran. Das ist eine Kulturtechnik, die Menschen seit, weiß ich wie viele 100 Jahren verwenden.
Das müssen wir jetzt auch nochmal sagen. Ne? Ich dachte wirklich, da wären wir schon so ein bisschen weiter.
Ja.
Wir machen das doch jetzt hier schon so.
Wenn man das jetzt so machen würde, dass man sagt, nein, wir wollen keinen Qualitätswein, wir wollen unbedingt jetzt mit Prädikat arbeiten. Denn die Bedingung ist, das steht in den Statuten des VDP drin, der Most muss mindestens Spätlesequalität haben. Aber ja. Spätlese, das kommt natürlich sehr darauf an. In der Mosel hast du eine Spätlese mit 10,5 Alkohol. Im Rheingau brauchst du dafür viel mehr und in Baden nochmal mehr. Du hättest das Problem, in einem Jahr wäre das Spätlese, im anderen Jahr wäre das Auslese. Und natürlich würde der Verbraucher dann denken, ja, die Auslese ist der bessere Jahrgang. Ja?
Genau.
Und so. Also das ist total blödsinnig. Der Zucker ist nicht im Wein drin, der wird zu Alkohol vergoren und deswegen sind die Süßen, wo nämlich noch Zucker drin ist, da muss einfach sicher sein, dass das wirklich Zucker aus der Traube ist und deswegen sind die Süßen alle Prädikatsweine. Da ist das Chaptalisieren verboten, auch beim VDP. Mhm. Wenn du einen Kaviar hast und der Restzucker, dann sollen die nicht aus der Tüte kommen, die sollen aus der Traube kommen. Bei dem sowieso zu Alkohol vergorenen ist es an der Stelle egal. Und wer damit nicht zurechtkommt, klar, der kann natürlich dann woanders einkaufen. Nur ihr müsst nicht denken, dass jetzt die Seehofs dieser Welt in diesem Jahrgang nicht anreichern, weil es muss ja schmecken.
Klar.
Okay, er kam natürlich dann, ich habe ihm also dann noch lange und breit geschrieben, wenn ich mich dazu entscheide, mich vom Mossgewichtssystem, also diesem Öxel-System aus dem alten Weinrecht zu verabschieden und dem romanischen Herkunftssystem zuzuwenden, kann ich das ganz machen oder halb? Und die haben das halt ganz gemacht. Und halb wäre halt immer noch trotzdem mit irgendwelchen Kabinett oder sowas zu arbeiten. Ich finde, es gibt für beides gute Argumente, sei ihm gegönnt. Ich konnte mir eine Spitze nicht verkneifen. Als er sagt, was soll ich machen? Ein VDPler brauche ich sowas nicht zu fragen, hat er mir geschrieben. Und dann schreibt er mir, wie ihm der VDPler erzählt, dass er seinen GG stabilisiert. Ne? Und jetzt steht da ein grundehrlicher VDPler vor Ihnen und erklärt ohne Not, sondern aus innerem Antrieb, Ihnen reinen Wein einzuschenken, dass er seine GGs gelegentlich anreichert. Warum führt das bei Ihnen nicht zu dem Schluss, dass man von denen eine ehrliche Antwort auf eine Frage bekommt? Das finde ich furchtbar miesepetrig. Sorry für die Offenheit, das musste ich mir mal erzählen. Dann habe ich ihm das noch mit dem 71er Weingesetz in der Flurbereinigung erklärt und so weiter und so weiter. Und dann kam von ihm jetzt noch eine Mail. Das finde ich so lustig. Deswegen muss ich das doch kurz sagen, auch durch mit dem Hansel.
Danke.
Zunächst einmal etwas Allgemeines. Freut mich, dass Sie so ausführlich auf mein Schreiben eingehen und dass Sie sich so viel Zeit mit einem Halblein, um in der Fachsprache zu bleiben, mit einem Nebenerwerbswinzer nehmen. Okay. Viele Ihrer Argumente überzeugen mich und ich erkenne auch an, dass Sie weit mehr Fachwissen besitzen als ich. Ich lerne gerne immer noch dazu. Auf meiner langen Weinreise, seit meiner ersten Flasche Ruhländer Spätlese oder Goldmuskateller aus Südtirol. Dennoch in einigen Punkten habe auch ich eine Meinung, eine eigene Meinung und möchte auch nicht unbedingt davon abrücken. Wie schon mal erwähnt, gerne kontrovers, aber jetzt muss ich Koffer packen. Wieder mal eine Weinreise, diesmal nach Griechenland, um die köstlichen Weine zu probieren. Daher kann ich momentan leider nicht, aber später mehr. Der hat sich natürlich nie wieder gemeldet. Was tatsächlich passiert war, ist, der hat halt irgendwie so eine tolle Theorie für seine 71er-Geschichte. Die kursiert er draußen öfter mal, die hat er ein bisschen angereichert. Dann hat er die im Freundeskreis erzählt, dann hat er dafür viel Bewunderung bekommen.
Oh, der weiß aber viel.
Ja, und jetzt hat er sie mal bei mir ausprobiert. Ich habe sie ihm so ein bisschen in der Luft zerrissen und jetzt will er sie aber gerne behalten. Also sagt er, ja, es ist aber Meinung. Es sind falsche Tatsachenbehauptungen. Ganz viele falsche Tatsachenbehauptungen, die dann einfach so zur Meinung umdeklariert werden. Deswegen habe ich mich natürlich dann da jetzt auch nicht wieder gemeldet, um Himmels Willen. Ich habe mir auch nichts hinterhergeworfen oder so. Ich fand es nur so ganz lustig und dachte, ich habe mir das jetzt einmal angetan.
Auch ja auch ein bisschen zu Recht, weil das sind ja genau diese Menschen, die in so einem, ja, in so einer Weinrunde es einem auch vergällen können, also entspannt Wein zu trinken und entspannt über Wein sich auszutauschen und so in einer offenen Diskussion seinen Horizont zu erweitern, weil dann so dieses große, fette Schwert kommt von wegen, ich weiß es aber besser und das ist ja alles Quatsch und die 71er Flurbereinigung, die gar keine Flurbereinigung war und ihr habt alle keine Ahnung. So, zack, ich weiß es viel besser. Und dann hat man keine Lust mehr, wenn man irgendwie 25 ist und sich das erste Mal mit so Wein beschäftigt und so, denkt man schon so, ah, okay, nee, habe ich keinen Bock drauf.
Das finde ich auch, ja. Also am Ende ist es tatsächlich vor allem auch die Frage, ob ich mir vorstellen kann, dass die Leute ernsthaft daran Interesse haben, den optimalen Wein in der optimalen Verpackung mit der optimalen Bezeichnung irgendwie an mich ranzubringen. Die wollen natürlich auch nicht das Geld haben dafür, ist ja völlig klar. Und das wird in letzter Zeit auch ganz schön viel Geld, was die haben wollen. Das ist ja mein gutes Recht, dann nicht mitzumachen. Klar. Aber diese ewige Rosttäuscher-Vorwürfe, die insbesondere an die Spitzenwinzer dann gerichtet sind, die finde ich immer so schwierig. Und wenn du dann wie jetzt hier sagst, nennen Sie mal Ross und Reiter, dann zieht er die Behauptung zurück, weil ihm einfach keiner einfällt. Ja, das sind so Dinge, die mich auch manchmal erreichen. Dann bin ich müde und schlecht vorbereitet.
Ja, spannenden Wein hast du mir eingeschenkt. Ich habe ihn schon ausgetrunken. Ich habe mir...
ich hole mir nochmal
einen Schluck. Nimm mal einen kleinen. Ja, ist ein sehr schöner Wein. Ist nicht so ein fruchtbetonter Wein, finde ich. In der Nase habe ich ein bisschen Kirsche gehabt, aber nicht so viel. Es geht bei mir eher so ein bisschen so in die Tabakrichtung, ein bisschen so hölzer. Es waberte zwischendurch mal so ein ganz funky Ton drin, wo ich zu dir gesagt habe, manche Leute sagen jetzt, der hat Kork. Mhm. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es so diesen Reflex gibt. Mhm. Das hat er am Gaumen auch mal ganz kurz, aber dann geht es auch wieder weg. Ich verorte ihn schon auch eher so in der Natural-Richtung, so von der Aromatik her und so.
Okay.
Muss aber auch nicht unbedingt sein. Aber weil es so zwischendurch so funky war. Es ist extrem schlank, ist sehr, sehr straight, hat einen guten Trinkfluss, gefällt mir ausgesprochen gut, kann ich gut so trinken. Zum Essen müsste ich jetzt überlegen, was ich dazu koche, weil es wirklich sehr schlank ist und ein sehr stabiles Tanningerüst hat. Also da müsste ich ein bisschen gucken, so klassische Rotweingerichte eher nicht. Wahrscheinlich würde ich da... rotes Linsencurry oder so, kann ich mir gut so vorstellen.
Schöne Idee.
Und gefällt mir ausgesprochen gut. Erinnert mich ein bisschen an den Rotwein von Teneriffa aus, von diesen, wie heißen die, Natural Da haben wir mal Weiß im Podcast gehabt.
Enminate nicht, sondern Enminate?
Enminate. Genau, genau. Daran erinnerte es mich.
Ja.
Das ist da nah dran. Nicht an dem roten Benje, sondern an deren Einzellager, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hm. Rebsorte, bin ich ein bisschen raus. Finde ich extrem schwer, mich da festzulegen. Und dann habe ich heute, glaube ich, keine Lust zu raten.
Nö. Kennst du nicht, hast du noch nie getrunken.
Ja, denke ich mir.
Kannst du ohne meine Hilfe nicht mal aussprechen.
So ungefähr, dachte ich mir.
So ganz bestimmt.
Also ich, wenn ich mich auf eine Rebsorte festlegen würde, irgendwas eher Leichtes. Ne? Ja. Also nicht, keine ganz fette Sache. Und auch, wo es herkommt, keine Ahnung. Ist nicht so alt, denke ich, eher jung.
Ja, ist ganz jung, 22er Jahrgang. Ja. Ich habe danach noch den 23er verkostet und habe dann den 22er gekauft. Bin deswegen heute extra nochmal in den Laden, weil bei der Veranstaltung hatten sie den 23er zum Verkauf. Und dann bin ich aber nochmal hin und habe den 22er gekauft, damit du den jetzt hier probieren kannst. Für mich ist das ein besonderer Wein, weil ich den am letzten Samstag bei einer Küchenparty mit ungarischen Winzern getrunken habe und ich kam gerade wieder aus Gevrey-Chambertin von der Paulet und das Essen war deutlich rustikaler als das besternte Essen in Gevrey-Chambertin und die Weine waren natürlich auch alle etwas einfacher als bei der Paulet da, aber ich fand so viel da drin, was ich in guten Chambertins gefunden habe, weil wie du sagst, es ist nicht so die Frucht. Ich finde es tatsächlich nicht so sehr Tabak, wenn dann eher so Pfeife als Zigarettentabak, also dunkel, sondern auch so ein bisschen diese Waldbodennummer und so weiter, was gerade deutsche Pinot-Winzer immer so gerne in ihren Pinots hätten, aber so selten
schwer
drin haben. Und hier ist das drin, hier ist vieles von dem drin, was in den wirklich guten Pinots drin ist. Es ist kein Pinot und es ist ein, wie du auch sagst, rustikaler. Es ist rustikaler als Pinot, was nicht verwunderlich ist, weil alle dem Pinot nacheifenden Rebsorten sind rustikaler als Pinot. Mhm. Deswegen ist Pinot die geilste Rebsorte der Welt, weil alle anderen rustikaler sind. Das ist ganz einfach, Ausschlussprinzip. Ja. Und hier haben wir also auch eine größere Rustikalität. Chakaschülle mit ganz vielen Ös und so weiter. Ungarn, kein Mensch, war mein erster Chakaschülle und dann gleich so ein schöner.
Ich glaube auch nicht, dass ich schon mal einen hatte.
Ja. Und das Interessante war, dass es am gleichen Abend von einem Weingut namens 2 Hektar eine Bordeaux-Cuvée inklusive Petit Verdot-Anteil sogar, die mit 15% Chakaschülle gepimpt war, was unglaublich viel schöne Frische und so weiter damit reingebracht hat. Das heißt, diese Rebsorte ist tatsächlich reinsortig und in der Cuvée einsetzbar. Und ich fand das total schön. Die Winzerin war auch da, die war auch ausgesprochen nett. Die ganzen Winzer waren nett. Und für mich war das eine tolle Entdeckung. Und super. Sascha sagt ja immer so schön, lob dich selbst, sonst lobt dich keiner. Ich finde das auch eine meiner besseren Eigenschaften, dass ich mich über sowas genauso freuen kann wie über einen guten Grand Cru, denn ich habe das wirklich sehr gefeiert und ich habe jetzt auch tatsächlich noch ein bisschen Aufwand betrieben, um den rechtzeitig hier fürs Podcast zu kriegen, weil ich das wirklich einen tollen Wein finde und der kostet nicht mal 20 Euro.
Ja, das dachte ich mir. Ungarn kennt kein Mensch.
Also die Cuvée kostet 50, das ist eigentlich ein anderes Wein, oder wie gesagt 2 Hektar. Wir müssen auch schauen, wo sie es hin, die war aber auch sehr stark. Ja, gibt es hier in Berlin, macht das Sascha Kümpfus, also Goldheim und Samson hat das hier in Berlin. Aber Kössner macht das.
Ah.
Bundesweit. Also wenn ihr das mal probieren wollt, kriegt ihr bei der Weinhalle.
Bei der Weinhalle.
Die haben auch gemeinsam das Dinner und die Weinmesse veranstaltet. Also Samstag war das Dinner mit den Leuten im Goldheim und Samson und dann am Sonntag im Rooftop Club an der Easter Gallery die Weinmesse
mit Kössner.
Zusammen. Das Weingut heißt Buszaj.
Buszaj. Toll. Mann, endlich mal Ungarn. Oh, es ist kalt hier. Ich schenke dem Felix Pfälzer Riesling ein. Und zwar Muschelkalk Riesling 2022 vom Weingut Odinstal. Ist noch so ein bisschen Abarbeitung von der Liste. Ich finde ihn ganz großartig. Mal gucken, wie er Felix gefällt, wie der mit dem Pfälzer Landwein zurechtkommt. Cheers.
Cheers.
So, du hast ja schon dich bei den Zürichern bedankt. Das hat mich ja wirklich hat mich geehrt gefühlt. Haben die alle nachgekauft. Total nett. Ich habe auf der Hausmesse gearbeitet bei Ruth und Carsten in der Weingalerie mal wieder, also Portugal, im Endkunden-Nahkampf.
Mm.
Und das war total spaßig, das mache ich ja immer gerne. Und auch in Portugal ist es ja so, dass du wahnsinnig viele Weine hast, die kein Mensch kennt, aus Rebsorten, die kein Mensch kennt, die super spannend sind und die so gut wie nichts kosten. Und auch da war es wieder so, dass ich mir dachte, Mann, ey, das ist total gut. Das erfüllt so viel Zweck und bringt so viel von dem, was ich in einem Alvarinho oder auch in einer ein bisschen kräftigeren Rotwein-Cuvée oder so haben möchte, was ich mit dem und dem Essen begleiten kann, ist total super und es kostet dann, weiß ich nicht, 15 oder 20 Euro oder so. Und dann legst du dir da die Karten. Das finde ich ganz, ganz spannend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. In Portugal ist es auch so, dass da ein bisschen die Angst umgeht. Also auch da gehen die Verkaufszahlen richtig krass in den Keller. Und das merkt man so da, dass die sich total kümmern plötzlich. Ja, dafür war Portugal früher nicht so berühmt. Da war so die Kommunikation nach Deutschland so eher echt immer so ein bisschen schwierig. Und jetzt melden die sich selber und machen und tun und so. Also auch da ist so ein bisschen Angst gerade leider da. Hat mir Spaß gemacht. Ich muss dann immer die Station betreuen mit den Weinen, die nicht im freien Ausschank sind. Weil das hat sich so...
Und sich die Leute da nicht irgendwie mit Häubchen drauf.
Genau. So, jetzt nehme ich hier nochmal den Vintage-Port. Ja. Und dann war eine Begegnung wirklich witzig. Da schmunzle ich jetzt noch drüber. Da kam eine Frau, die war schon bei den Roten im Dudu angekommen und probierte... Ein Wein, es war gar nicht Dudu, es war Alentejo. Es war ein Alentejo-Wein. Und dann kam sie zu mir und meinte, muss das so? Ich glaube, der Wein ist kaputt. Dann habe ich das probiert. Und er hatte halt wirklich nur so einen Hauch Tannin. Es war überhaupt gar nicht so ruppig. Aber es war halt schon so ein bisschen Tanninstruktur. Und dann meinte ich, nee, es muss schon so. Und dann war sie völlig, völlig entgeistert und meinte, nein, ich glaube, der Wein ist kaputt. Das ist so nicht in Ordnung. Das hat mich schwer amüsiert. War trotzdem ein schöner Wein. Und da habe ich was Witziges getrunken. Dazu eine Geschichte. Ich habe im Oktober gelesen, dass ein portugiesisches Start-up eine Methode patentiert hat, um Sulfit zu ersetzen. Und zwar durch Kastanienblüte. Die machen ein Pulver aus Kastanienblüte, das ist zur Teekonservierung, glaube ich. Ich konnte mich nicht mehr so ganz dran erinnern. War das schon bekannt und dann haben die irgendwann gedacht, ach, vielleicht könnten wir das auch auf Wein adaptieren. 2017 wurde da an der Uni in Bragança dran geforscht. Seit 2024 haben die jetzt die Genehmigung dafür, das zu machen und haben ein Startup gegründet. Das heißt Chest Wines, da werden die Weine drüber vermarktet. Und Treeflower Solutions heißt die Forschungseinrichtung, die das so ein bisschen voranbringt. Und das hatte ich gelesen und fand es spannend. Dachte so, das ist wirklich cool, so aus der Esskastanienblüte das so rauszufiltern. Und das übernimmt wohl genau diese beiden Punkte, die Schwefel hat, ne? Dass du es haltbar machen kannst, aber auch gegen Oxidation schützen und so weiter und so fort. Und das funktioniert wohl ganz gut. Und dann probierte ich einen Wein auf dieser Hausmesse. Also auch ein Natural Wein, aber nicht von denen, sondern von einem anderen Weingut. Und zwar von Covella. Die kenne ich schon länger, weil Rui Cunha macht da die Weine. Den kenne ich so ein bisschen. Der hat auch bei anderen Weingütern, Secret Spot Wines und so, früher die Weine gemacht. Und das war ein Avesso. Natural stand noch mit drauf aus 21 oder so, kostet 20 Euro. Und der schmeckte wirklich sehr, sehr natural. Und die erste Flasche, die mochte ich gar nicht. Das war total schräg. Und die war am Tag vorher aufgemacht, war dann leer. Und dann wurde die zweite Flasche aufgemacht. Und das fand ich stark. Aber es war sehr schwankend so, ne? Und dann gucke ich irgendwann ins Regal und denke mir so, hä, was hängt denn da an der Flasche dran? Und dann war da ein Reagenzglas dran mit so einer Kastanienblüte. Und dann war das genauso. Nicht mit Schwefel abgebunden, sondern auch mit dieser Kastanienblüte. Und da habe ich Carsten gefragt, hä, ich dachte, das, weil ich diese Story gelesen habe, ich dachte, da gäbe es ein Patent drauf. Und dann meinte er, ja, das ist doch nicht so ganz klar, die haben halt auch Kastanienbäume und die machen das jetzt auch so. Also die scheinen das einfach mal so zu machen, ohne dieses Pulver von dem Patent zu nehmen, sondern einfach aus der Kastanienblüte, die sie da haben. Ich weiß nicht genau, wie da so die Richtlinien sind, ob man das machen kann oder nicht oder wie oder was.
Also die Idee, jetzt irgendwie eine Blüte zu malen, irgendwo zuzugeben, kann man sich normalerweise nicht patentieren lassen.
Nee, ne? Also nee, das ist ja eigentlich nichts, wo du... Du kannst ja nur quasi ein fertiges Produkt patentieren lassen, wo du sagst, okay, Grundlage dafür ist dieses so
und eine Methode
wie man das Pulver hergestellt wird.
Genau. Ja. Aber also wenn dann einer einfach die Blüte zerstößt, trocknet und malt, dann kannst du wenig machen.
Fand ich sehr spannend. Mhm. Bin ich sehr gespannt, auch wo da die Reise weiter hingeht, ob sich das durchsetzt oder nicht. Der Covellamein war meiner Meinung nach, vielleicht ist es nur so ein semi-gutes Zugpferd für diese Idee, weil er wirklich extrem unterschiedlich zwischen, okay, so 24 Stunden offen und frisch aufgemacht. Also das schwankte schon ziemlich. Mhm. So. Müsste man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber fand ich wirklich spannend. Aus Esskastanienblüten. Das sind so ganz lange und so. Ich finde es wirklich spannend, dass da noch so viel Forschung passiert. Und ich habe heute in der Zeitung gelesen, man soll sich von den ganzen schlechten Nachrichten eigentlich nicht so runterziehen lassen, sondern der Menschheit geht es immer besser, wenn man an Visionen glaubt. Mhm. Und ich denke, auch in der Weinwelt ist es ja eigentlich so, man hört so viele schlechte Nachrichten immer links und rechts und so. Und vielleicht müssen wir jetzt mal eher so visionär wieder denken und sehen, okay, wo geht es eigentlich wieder positiv hin?
Okay.
Vielleicht mit so einer Kleinigkeit.
Ja.
Fand ich ganz spannend. Kann man mal probieren, wenn man möchte. Kostet 20 Euro, glaube ich, bei Carsten Covella. Wo man die Chesswine-Sachen bekommt, habe ich jetzt noch nicht gefunden, wo es da eine Quelle gibt. Also die gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Letzte Woche war eine große Versteigerung von einem Weinberg. Weißt du welcher?
Ja, Bernkasteler Doktor wurde versteigert.
Ja. Gelesen, ja. Es gibt auch einen witzigen Videoschnipsel bei Sat.1, warum auch immer. Aus dieser Stiftskirche, wo Teile der Versteigerung mit drin sind. Und ich wusste das nicht, du wusstest das bestimmt, dass Teile des Bernkasteler Doktors in dieser kirchlichen Stiftung sind.
Und alle 10 Jahre.
Alle 10 Jahre muss es neu versteigert werden.
Die Pacht neu versteigert,
genau. Und das ist der, wie heißen die? Die Heilig-Geist-Stiftung. Die ist ganz schön groß. Das wusste ich auch nicht. Die sind echt riesig. Mhm. Die haben wahnsinnig viele Mitarbeiter und verschiedene soziale Projekte, die betreuen. Also kann man sagen, wenn man Wein aus deren Parzellen trinkt, trinkt man wirklich auch für die Allgemeinheit, weil das Geld aus der Pacht wird wirklich direkt weitergegeben über die Stiftung. Ja. Die haben tolle Projekte, die sie unterstützen.
Ich wusste nicht, dass es so klein ist. Ich dachte, es wäre viel mehr, was sie da zu verpachten haben. Oder es gibt mehrere, die das so verpachten, weil das sind ja insgesamt ja nur ein paar A, die da verpachtet wurden.
Insgesamt hat der Bernkasteler Doktor ja nur 3,2 irgendwas Hektar.
Ja, aber was die da versteigert haben, waren ja 600 Quadratmeter oder so. Nee, nicht ganz, aber 1000 Quadratmeter oder so.
Ja, genau.
Also das sind ja noch 30.000 Quadratmeter, 3 Hektar und das, was die da versteigert haben,
war nicht so viel. Spannend war aber, wie viel teurer das geworden ist. Das fand ich wirklich interessant. Also bei der Parzelle, es wurden 2 Parzellen, glaube ich, versteigert, soweit ich es verstanden habe. Und eine hat Molitor bekommen und eine Haag.
Und zwar jeweils die sie vorher auch schon hatten.
Genau, die hatten sie vorher auch schon und sie wollten sie weiter behalten. Und der Preis ist aber nach oben gegangen. Ich weiß aber nicht, wie es beim Molitor vorher war. Der ist bei 16 Euro rausgegangen. Mhm. Und Haag ist von 8 Euro auf 19 Euro hochgegangen.
Ja.
Und das ist natürlich schon ein ganz schöner Sprung.
Wenn du dir überlegst, dass du ungefähr, 2 Quadratmeter brauchst für eine Flasche.
Ja, kannst du ja ausrechnen.
Pi mal Daumen, je nachdem, was für Wein du da machst. Geht also dann 38 Euro dann in die Pacht. Dann musst du natürlich schon mal für unter 100 Euro brauchst du eigentlich nie anzufangen.
Nee, also ich hab auch so mit 38 bis 40 Euro pro Flasche gerechnet, je nachdem wie dein Hektoliterertrag ist, aber das kann da ja auch nicht so hoch sein. Das sind wurzelechte Reben, zum Großteil im Doktor, 60 Jahre alt. Dann machst du
60 Jahre alt und wurzelecht, also illegal gepflanzt?
Nee, also wurzelecht und dann teilweise 60 Jahre alt. Nee, wurzelecht 60 Jahre kann ja nicht sein, aber wurzelecht.
Gibt's, aber es ist eine illegale Pflanzung.
Genau.
Das kann ich mir bei der Kirche nennen. Und dann so mit Fernsehen bei der Versteigerung.
Eher nicht. Da wirst du ja keinen so einen großen Hektoliterertrag haben. Was werden die da rausholen? 40 Hektoliter?
Also bei einer Auslese oder sowas werden sie ja wahrscheinlich machen, dann eher weniger noch.
Ja.
Nochmal weniger. Also
Haag macht einen trockenen Wein da, der in die Terroirkiste geht. Ich glaube, es ist ein trockener Wein, das weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht nachgeschaut.
Okay.
Aber es gibt einen Wein, der nur über die Terroirkiste geht und Versteigerung.
Ja.
Sonst gibt es den Doktor gar nicht.
Ja.
Monitor versteigert auch, da kriegst du den auch nicht und der ist auch richtig teuer. Und wer hat noch? Tarnisch hat noch Doktor.
Bitte Doktor Tarnisch.
Ja, die haben noch und Wegeler.
Ja.
Mehr fällt mir nicht ein.
Ich weiß es auch nicht. Also das sind so Dinge, die ich für Show halte. Ich habe vieles davon natürlich auch schon probiert. Mhm. Und gute Weine, klar. Aber am Ende ist da halt auch viel Legende dabei. Und
da ist richtig viel Legende dabei.
Ich bin da nicht Zielgruppe. Das ist ja auch, richtig. Das sind dann 3 Hektar und da werden ein paar tausend Flaschen für Menschen gemacht, die das mal wollen. Und dann geht es in den Export und dann irgendwo auf japanischen Banketten oder sonst was wird dann halt richtig gib ihm. Und das ist toll und das ist prima. Und da muss ich niemandem was wegtrinken.
Also mir war das nicht so bewusst. Ich stolperte da nur drüber, über diese Versteigerung und guckte mir das mal an und fand diesen Videoschnipsel auch witzig, könnt ihr über Sat.1 bestimmt finden, weil es bietet dann Haag gegen Van Volksim. Van Volksim wollte die Parzelle auch gerne haben und dann flogen da die Gebote in dieser Winzkirche her. Das ist so ein kleines Ding. Es wirkte völlig surreal. Flogen da so die Preise hin und her. Und dann habe ich erstmal über den Bernkasteler Doktor gelesen. Mir war das auch nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe ein oder zweimal mal Bernkasteler Doktor getrunken, aber jetzt überhaupt gar nicht so bewusst, wie viel Legende da drin steckt und wer da was wo getrunken hat und für wie viel Goldmark welche Dinger da weggegangen sind und so.
Also wir bei diesem Thema auch mit diesen alten Lagen werden von vorhin, ich habe das jetzt vorhin dann nicht nochmal dazu gesagt, aber die nach den alten Lagenkarten, die wertvollste Lage in Würzburg, weil ich gestern in Franken war, die wertvollste Lage in Würzburg nach den alten Lagenkarten ist die innere Leiste, ist VDP erste Lage, weil damals brauchten alle dringend Sonne und die geht halt wirklich voll in die Sonne. Ist heute VDP erste Lage, steht Silvaner drin. Riesling kannst du nicht mehr machen, glaube ich, weil es zu warm ist. Rieslaner steht, glaube ich, auch drin, der sonst ja in der Pfalz steht. Und warum haben sie alle irgendwie auf den Stein geschielt und warum ist der Stein vergrößert worden? Weil es Goethes Lieblingswein war.
Ja, klar.
Also das ist das Thema. Es geht so von den 3 Forsterlagen, Pechstein, Ungeheuer und Kirchenstück, ist das Ungeheuer in meinen Augen mit Abstand schwächer als die anderen beiden. Das ist,
das kann man so sagen.
Wenn da einer eine erste Lage draus machen würde, würde die Weinkultur auch nicht untergehen. Ja. Aber Bismarck hat halt gesagt, das Ungeheuer, das schmeckt mir Ungeheuer.
Zack.
Zack. Wurde 71 da ein bisschen zugelegt. Also das war jetzt, häufig ist es, also dieser Lagenfetischismus ist problematisch. Die allermeisten Lagen sind, wie gesagt, aus irgendwelchen komischen Zufällen berühmt und auch beim Doktor. Ich meine, gut, wenn du da oben bist, das ist schon
was ist schon.
Also wenn man in Bergkastel da oben hingeht, da zum Schloss und diese Hänge, wo du auch so denkst, so ein falscher Tritt und du kommst ja ins Kugeln und du wirst ja erst auf dem Marktplatz anhalten. Also das, was von dir übrig ist.
Ja, das ist schon steil da.
Auch. Ja, im Kalmann steht ja diese schöne Tafel, Rumpel, die Pumpel, weg ist der Kumpel. Also wenn du dann so durchklärst, denkst du, oh, will ich nicht ausrutschen. Das geht direkt bis auf den Marktplatz durch.
Und dann auch, denke ich mir immer, auch auf so Schieferboden, ne, ist ja auch echt, also an sich schon rutschig und so.
Ja.
Da möchte ich nicht unbedingt arbeiten müssen. So. Ja, fand ich spannend. Also 18 Euro den Quadratmeter Pacht. Das ist schon, da kannst du, für 18 Euro Quadratmeter kannst du doch jede andere Lage in Deutschland auch kaufen, oder?
18 Euro Quadratmeter? Ja, nicht jede andere. Ich habe witzigerweise gestern gerade drüber gesprochen.
Ah, ja.
Im Lump zahlst du zum Beispiel schon 20.
Okay.
Herstellerfall Lump. In der GG-Parzelle zahlst du im Moment ungefähr 20 noch. Das war bestimmt auch schon mal höher. Also das. Und dann könntest du wahrscheinlich so jetzt im Rüdesheimer Berg zahlst du dann wahrscheinlich 100. Oder so. Also,
das,
also Schlossberg natürlich.
Schlossberg, ja. Ist auch interessant, dann zu überlegen, wie sich das so auseinander bewegt, ne? Dass wir auf der einen Seite ja den Drang haben, Weinbergsflächen stillzulegen und es zu verknappen und andere Lagen, warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer, so beliebt gehypt als Marke etabliert sind, dass sich da die Preise immer weiter in die Höhe schrauben. Also bin ich mal gespannt, wo da so die Schere hingeht.
Da wird noch ganz was anderes passieren. Ich habe vor 3 Wochen mit einem Bürgermeister in Baden zu dem Thema gesprochen, also nur ganz so nebenbei. Er hat es gesagt, ich hatte nur zugehört. Also wir müssen das da unbedingt erhalten, sonst stehen da Solarzellen.
Ja.
Das ist dann für den Tourismus ganz tot. Aber natürlich ist es ideal. Also alles, was du jetzt stilllegen würdest, in den Steillagen, da wächst sowieso nichts. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Da wachsen Brombeeren und ein bisschen was. Dann hängst du da Solarzellen runter. Darunter machst du ein bisschen extensive Bewirtschaftung mit Weidegras und so weiter. Packst du noch ein paar Schafe oder irgendwas rein. Und aus dem Haus. Aber das sieht natürlich ziemlich schräg aus. Also die Wanderer sind dann irgendwann woanders. Also,
klar.
Da gibt es die Strecken am Neckar, wo die alten Genossenschaftsflächen, bäm, ein Sonnensegel neben dem anderen. Und dann gibt es die hübschen Strecken, wo noch ein bisschen Weinbau gemacht wird. Mhm. Und ich sehe das ja in Spanien. Da ist es in den Bergen dann auch teilweise so, dass dann mal einfach so 6-8 Hektar Solarzellen da drin sind. Ja, hübsch ist das nicht.
Nee.
Aber ich meine, es lässt sich nicht ändern. Nur wenn das natürlich so eine exponierte Stelle dann ist, wo sonst gewandert wird, ist das doof.
Die nächsten 10 Jahre ist es wieder bei Haag von Volksim. Hat keinen Zuschlag bekommen.
Jawohl.
Man da so ein Maximal... Ist ja schon spannend, ne? Also habe ich mich psychologisch so gefragt, wenn ich das Weingut Haag bin und mach den Wein eh schon... Und habe den in der Versteigerung und in meiner Lagenkiste, möchte ich den ja auch behalten. Und es ist so wenig,
ja.
Da wäre ich doch wahrscheinlich auch bis auf 25 Euro oder so hochgegangen, wa? Weil.
Ja.
Es sind nicht so viele Flaschen. Ich vermarkte es eh nur exklusiv über die Versteigerung oder über die Lagenkiste. Also so einen richtigen Verkaufsdruck, sag ich jetzt mal, habe ich da jetzt eher nicht. Wahrscheinlich, ja. Ne?
Musst du einen Psychologen sein. Fragen, der in Spieltheorie promoviert hat. Dann wird dir das ganz genau erklären können, was da passiert ist.
Oder wir fragen mal Lara Haag. Sie hat sehr nett mit mir E-Mails geschrieben, weil ich an meinen angefordert hatte für die letzte Folge. Vielen Dank für die nette E-Mail-Korrespondenz. War ganz nett.
Wie ihr Vater dann nach Hause gekommen ist.
Genau. Sie war dabei auch. Hab ich im Fernsehen gesehen. War die ganze Familie dabei. Ganz sympathisch. Was sagst du denn hierzu?
Der Wein. Das ist sehr interessant. Und wird auch immer schöner und fing ein bisschen schwierig an, weil du hast ihn natürlich auch sehr kalt eingeschenkt, dann wirkt das auf mich so unfiltriert. Das wirkt so, also ist ja ein schwarzes Glas, das ist ganz schwierig. Mhm. Ich würde denken, er ist trüb, also er schmeckt, als wäre er trüb und als wäre da noch so ein bisschen Hefe mit bei. So schmeckt er für mich. Mhm. Sehr natürlich auch und hat so einen leichten Stinker gehabt, der mit Temperatur mehr wird. Also es war ein bisschen zu kalt, dass er reinkam ins Glas. Ich gehe davon aus, dass wir einen Weißwein trinken oder einen Orangewein. Und das wird jetzt dann ein bisschen animalischer, sagen wir mal so. Mit mehr Wärme. Gleichzeitig wird der Wein aber zugänglicher.
Finde ich auch.
Diese ganze phenolische Gerbstoff und Hefe. Also richtig, das ist nicht nur so ein bisschen Schmörgel nach hinten, so, also das, was wir immer Phenolik nennen das Mineralik oder so, und das ist richtig Textur. Also das ist so richtig, dass du denkst, wenn ich das jetzt durch einen Kaffeefilter gieße, dann habe ich Rückstände.
Genau,
so,
richtig zum Kauen.
Richtig zum Kauen und richtig mit Substanz. Und diese Art hat dann auch immer so einen gewissen sauren Geschmack so nach hinten raus. Aber das ist nicht sperrig.
Gar nicht, finde ich auch nicht.
Das hat einen gewissen Charme. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie nach süßer Frucht sucht, dann wird man enttäuscht. Das ist eher kräuterwürzig und so ein bisschen fleischig sogar auch. Mhm. Das ist ja etwas, was ich eigentlich generell mag. Ich finde es ja, ich brauche nicht unbedingt immer Frucht. Ich trinke auch gerne Riesling mit ganz viel Frucht und so, aber hier haben wir das genaue Gegenteil, sag ich mal so. Kaum Frucht, viel Kräuter, dazu ein bisschen Hefe, dazu ein bisschen Phenolik. Das Ganze ist relativ frisch, also wirkt nicht oxidiert. Mit anderen Worten, also ich traue diesem Wein zu, dass er ungeschwefelt ist. Es schmeckt einfach sehr naturverbunden und dabei dann aber ohne jede Oxidationsnote. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir hier maximal 2 Jahre alt sind.
Ja.
Solche Menschen benutzen keinen Edelstahl. Da hast du ein großes Holz, in dem ganz gar nicht bewegt wurde. Ich war auch nicht ganz sicher, ob wir nicht noch sogar ein bisschen Kohlensäure am Anfang haben.
Ein bisschen hat er ja.
Und deswegen wahrscheinlich aber sehr wenig Bewegung dabei. Und dann aus dem Fass in die Flasche, ohne Umweg durch einen Filter. Ja, was ist es? Dadurch, dass das so wahnsinnig Machart geprägt ist, aber auf eine charmante Art, habe ich wenig Anhaltspunkte. Es gibt eine ganze Menge Rebsorten, die langweilig sind, es sei denn, man macht solche Sachen damit. Ja, also Macabeo oder Garnacha Blanca in Spanien und in Deutschland wird sowas gerne mal mit ein bisschen Weißburgunder gemacht. Manche machen das auch mit Chardonnay, allerdings dafür finde ich ihn dann zu weiß und hell und strahlend. Ja, schwierig. Eine eher neutrale Rebsorte, die jetzt durch diese Behandlung ein bisschen aufgepimpt wird, wäre meine Idee.
Naja.
Ist nicht der Fall?
Nee, nicht. Ist ein bisschen witzig. Ich habe den Wein angefordert vom Weingut. Mhm. Und ich wollte einen anderen haben. Und dann hat das Weingut zurückgeschrieben, nee, wir schicken dir den. Weil ich eher, also ich habe den Wein ausgewählt, eher das Weingut ausgewählt, eher wegen der Natural-Zuordnung. Mhm. Und den Wein, den ich ausgesucht hatte, ist so einer meiner Favorites, aber der ist eher nicht so natural, der ist viel mehr natural. Mhm. Und dann bin ich total froh, dass sie gesagt haben, nimm mal den, mhm. weil ich den total schön finde. Es ist super charmant. Mich stört daran nichts. Ne? Bei Natural Wein kriege ich ja immer so die Sperrklappe.
Ja, aber wir müssen mal ganz klar sagen, wenn ich den zum Beispiel meiner Frau einschenke, dann läuft die heulen weg.
Ja, also keine Frage, meine Frau auch.
Also genau, weil charmant, das ist für uns ist das charmant. Das
für ist uns aber, ist das für natural charmant, so.
Für uns ist das für natural charmant, genau. Das ist natürlich nach wie vor zum kleinen Kinder erschrecken. Also da kommen wir auch nicht von da.
Genau.
Aber es ist tatsächlich nur deswegen für jetzt jemand wie meine Frau nicht geeignet, weil es eben mit dieser ganzen sperrigen und so weiter, das ist sehr sauber. Mhm. Auch dieser kleine animalische Stinker, der ein bisschen mehr geworden ist, also dann dürfte sie kein Prüm trinken. Ja, also
nee, genau.
Das ist alles im grünen Bereich und da ist 0,0 jetzt bitter oder gallig oder nein. sowas. Nee, das ist einfach anspruchsvoll, sperrig im Sinne von phenolisch und so weiter.
Count, ich hole mal.
Ja.
Jetzt bin ich mal auf deine Reaktion gespannt. Mhm.
Habe ich mir fast mittlerweile gedacht, dass das Odinstal ist.
Odinstal
Riesling, ja.
Muschelkalk. Ist noch so eine Nachbearbeitung der Liste.
Ja. Ich bin gerade überlegen, hatten wir Odinstal schon? Nee, wir hatten Odinstal nicht. Wir haben Bitches Brew von Sven Leiner. Mhm. Aus dieser Ecke sozusagen. Und ich glaube, Odinstal. Nee, Odinstal hatten wir nur ein Video damals. Wir haben ein Video, wo ist denn? Im Pfalz-Video haben wir Odinstal dabei gehabt, genau. Aber mit dem Nackt, mit dem Silvaner. Mhm. Genau. Oder vielleicht hatten wir den Nackt auch hier im Podcast, das weiß ich nicht mehr.
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber
ja. Also ich mag das.
Ich mag das auch sehr. Und ich stehe dazu, dass man einmal so eine Art von Riesling getrunken haben muss, um das mal einzuordnen. Wie geht Riesling in Natural? Ob es unbedingt der sein muss, weiß ich nicht, aber ja, an sich finde ich das schon.
Ja, wenn wir das jetzt mit Julien Renard vergleichen, der sich die Frucht erhalten hat, aber natürlich Mosel ist, andere pH-Werte. Das hier, also hier ist dem Riesling schon einiges ausgetrieben, was ihn so normalerweise auszeichnet. Ich bin saufroh, dass wir sowas haben und ich möchte das immer wieder trinken, aber ich möchte auch vermeiden, dass das banalisiert wird. Das ist schon nicht ganz leicht. Also du stellst dich nicht morgen hin und machst sowas mal so natural und bla bla bla. Da ist schon viel, viel Erfahrung.
Es ist so schwer, das so auf die Flasche zu bringen. Ja. Auf jeden Fall.
Und dieses kontrollierte Nichtstun ist halt sehr kontrolliert.
Und das ist so sauber, ne? Ich habe auch wirklich geschwitzt, ne? Weil das sind ja so Weine, die forderst du an und dann kommen die und dann machst du die auf. Und ich habe gestern schon aufgemacht, weil meine persönliche Erfahrung zeigt, dass diese Natural-Weine, die auch viel Phenolik haben, von mehr Luft profitieren als Pop and Pur. Und der hat eine krasse Reise jetzt von gestern Abend über heute Mittag nochmal nachverkostet bis jetzt heute Nachmittag hinter sich. Jetzt finde ich ihn gerade betörend schön, finde ich super so.
Ja.
Frisch aus der Flasche fand ich ihn noch sehr sperrig und da hatte ich schon so Angst, Schweißperlen, so. Oh Gott, jetzt hast du ihn angefordert und jetzt weiß ich nicht so genau und der Bootmann ist ja immer so schlimm und wenn das Mikro aus ist, dann...
Nee, ich war ja gestern in Franken und habe mit Ludwig Knoll gesprochen. Die hatten auch einen Wind mit dabei, also wir waren gestern beim Erntedank beim Niederfall und es war bei denen im Weingut, die Abendveranstaltung. Die Mittagsveranstaltung war im Jurispital und dann haben wir noch ein bisschen geschwatzt und dann sagte ich, bei eurem Winz ist es einfach so, dass manchmal musst du den dann auch einfach 5 Tage stehen lassen. Wir hatten eine Situation, da hatte Sascha ihn mir, glaube ich, eingeschenkt und dann habe ich ihn...
Ich hatte ihn eingeschenkt.
Du eingeschenkt. Ich hatte ihn dann hier und dann war ich weggefahren auf irgendwas und dann war ich 5 Tage später wiedergekommen und dann war der toll. Und dann sagt er, ja, das ist einfach so. Das geht uns genauso. Also wir wissen auch immer nicht, die wissen das auch nicht. Also auch der Winzer macht mal einen auf und sagt, kannst jetzt eigentlich nicht trinken. Stellst wieder in den Kühlschrank und machst was anderes auf. Und dann 3 Tage später gehst du nochmal hin und denkst, wow, wie für mich gemacht.
Den Winz habe ich eingeschenkt, der hat so gar nicht funktioniert im Glas.
Das hätte hier genauso passieren können.
Muss ich sagen, aber es ist wirklich schön.
Dankeschön.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit einen